Hallo und herzlich willkommen zum Faxinformatiker-Podcast Folge 3, aufgenommen am 14. August 2024. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist die
Claudia Kühn,
der Patrick,
der Falk Rösing
und der Christian.
Moin Moin.
Hallo zusammen. Ja, endlich kommen wir zur Aufnahme von Folge 3. Wir hatten die eigentlich auch schon vor Wochen angesetzt, dass wir die tun wollten, und da mussten wir uns spontan über diesen Überschuss von Uber Eats-Gutscheinen kümmern. Führte kein Weg dran vorbei. Nein, wir sind nicht gepottfadet, wir sind endlich da und hoffen auch heute eine bis zwei Folgen aufzunehmen. Wir haben auch ganz viel nettes Feedback von euch bekommen zu den ersten beiden Folgen, die wir im Vorfeld schon aufgezeichnet hatten, beziehungsweise am gleichen Tag aufgezeichnet hatten. Heißt, wenn ihr uns jetzt Feedback einschickt, kommen wir da wahrscheinlich frühestens in Folge 5 zu, nur damit ihr das wisst. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja durch das Anteasern und durch die Namensgebung tatsächlich doch sehr viel Feedback provoziert. Chris hat auf Mastodon geschrieben, ihr habt euren Podcast Wie genannt, damit könntet ihr auch in die Friseurbranche gehen.
Das ist aber auch, ne? Friseurläden, die haben ja die merkwürdigsten Namen, ne? Das ist der helle Wahnsinn.
Ja. Wobei ich finde, dass die nächste Stufe in diesem Namensgame sind jetzt eigentlich Optiker. Ich habe jetzt hier so eine Kette neu gesehen, die kannte ich echt nicht, aber die gibt's wohl schon länger. Neuseeland, das ist für mich ähnlich schmerzhaft.
Neuseeland, also das klingt ja wie wie der Laden für VR-Brillen.
Ja, genau, Next Generation sehen, ja, also
genau. Ja, es gab viel Feedback in die Richtung. Also wir haben anscheinend was richtig gemacht bei der Namensgebung. Das freut mich dann auch sehr. Dann hatten wir so die üblichen Wehwehchen in den ersten Wochen, wenn so ein Podcast-Feed online geht. Wie üblich, Castro muss man halt immer manchmal so per E-Mail nachtreten, nochmal beibringen, wie man Podcast indiziert, aber dann geht's auch. Und soweit ich sehen konnte, bei allen anderen Portalen mittlerweile auch. Wenn ihr da irgendwas nicht richtig seht oder, keine Ahnung, irgendwo Podcast-Chapters fehlen, dann seid ihr entweder auf Spotify oder müsst eine andere Podcast-App verwenden. Lasst uns das gerne irgendwie zukommen, wenn wir da nochmal was anfassen müssen. Ja, auch ein Punkt, der mir vielfach zugetragen wurde, ist, dass wir keine Faxnummer im Impressum haben. Uns könnte man nicht ernst nehmen.
Bei dem Namen ist das ja auch dann irgendwie Programm, ne? Also eigentlich müsste man eine Faxnummer reinpacken.
Voll, also sehe ich genauso, Marius. Das müssen wir nachbessern. Und es gibt doch hier, ich weiß, du bist sehr viel auf Flohmärkten unterwegs und bisher war da leider noch nicht das günstige Fax für dich dabei. Aber es gibt doch dieses Fax as a Service. Das müssen wir irgendwie einbauen.
Ich weiß, ich gehe deswegen auch extra irgendwie einen Monat auf Flohmärkte, aber wenn die da halt irgendwie 60 bis 100 Euro für haben wollen, sage ich auch, nee, dann lass den Plastikschrott hier.
Für einen Fax?
Ja, ja.
Hat das ein H-Kennzeichen oder was?
Weiß ich. Kann sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen sollte, da sind auch Zeitgeschichte ja so ein paar Sachen, die sie da verkaufen, wo man sich fragt, gehören die im Museum oder darf man die eigentlich verkaufen? Anderes Thema.
Sagen wir es mal so, wenn an diesem Fax irgendwas von Bundespost steht, ja.
Nee, da haben wir nur Telefone von.
Aber ist ja, wenigstens ist es heute nicht mehr so, dass du bei dir zu Hause irgendein Gerät anschließt und auf einmal wird dir von der Bundespost die Tür eingetreten und gesagt, sie haben da ein nicht zugelassenes Gerät angeschlossen, ja.
Das kannst du heutzutage auch machen, musst du dir halt einen DNS-Server rausstellen. Aber dann meldet sich das BSI. Ja, für sie getestet. Anderes Thema. Gott. Dann, ich glaube, das hast du mit reingebracht, Christian, vom Teleprost-Podcast. Gab's auch Feedback.
Ja, genau. Der Feuerwerk Frank hat ergänzt oder angegeben, dass die großen Lüfter der Feuerwehr, die ich erwähnt hatte, korrekte Druckbelüfter heißen und die gibt es sowohl Strom- als auch Benzinbetrieben und hat hier mal auf Wikipedia verlinkt und das ist ein sehr langer Artikel und der ist sehr, sehr spannend, auch wenn ich jetzt vieles schon wieder vergessen habe, aber jetzt weiß ich, dass es der Druckbelüfter ist beim nächsten Mal.
Ich meine, das ist so Partywissen, damit kannst du echt, echt aufspielen.
Auf jeden Fall.
Ich meine, da bist du natürlich auch immer der Held mit, ich meine, ich habe meinen Ersatzdienst im Katastrophenschutz gemacht und das Material muss ja auch mal bewegt werden und wir hatten dann auch so ein paar Zeltwochenenden und das war dann immer ganz lustig, ne, wenn dann da so das Pärchen mit dem Iglu-Zelt und wir haben daneben dann irgendwie das 50 Quadratmeter Zelt mit den Doppelstockbetten aufgebaut und wenn es kalt war, ne, dann hast du dann auch ich weiß nicht, ob es ein Druckbelüfter war, so eine Gasturbine genommen, weil es warm wurde. Ne? Also das ist schon da kann man sich schon ein bisschen rein vertiefen.
Wir geloben Besserung bei der Terminologie beim nächsten Mal. Ja. Dann haben wir auch noch von Markus auf LinkedIn gehört. Achso, wir müssen gleich auch noch kurz was zu LinkedIn und Mastodon sagen. Aber Markus hat uns auf LinkedIn geschrieben, sehr hörenswert, mir geht es ähnlich, aber krasser, immer wenn ich mit dem proprietären Zeug arbeiten muss, in Klammern, also Windows und Mac, meist nur bei Kunden, meist nur bei oder für Kunden, fühle ich mich, als hätte man mir eine Hand auf den Rücken gebunden. Der Punkt, dass es nur daran liegt, dass mir meine gewohnten Tools fehlen, die eben auf Linux zur Standardumgebung gehören, den finde ich richtig gut. Mac und Windows sind total bleak per Default. Linux hat alles on board, was ich brauche. Neue Desktop-Hardware ist bei mir in 15 Minuten aufgesetzt, konfiguriert und betriebsbereit from zero. Dank Linux ist alles, was ich brauche, egal wo auf der Welt, ein Computer, der von meinem USB-Stick bootet und Internet. Spannend ist es dennoch zu hören, wie andere mit WinMac arbeiten und was für Klimmzüge dafür nötig sind. Ja, vielen Dank, Markus. Ich glaube, das bezog sich eher auf die Folge 2, die wir ja gemacht haben, wo wir unsere Arbeitsumgebung vorgestellt haben. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, ich kenne Markus auch privat und wir haben regelmäßig Diskussionen mit, wie viele Bildschirme denn jetzt auf einen Schreibtisch gehören und wie viele nicht und sowas. Also es gibt spezialisiertere Anforderungen, die manche Menschen vielleicht nicht haben und so, das ist richtig. Aber am Ende des Tages, ich glaube, das war auch der Konsens aus der Folge, kriegen wir uns das schon so hingefrickelt, dass wir überall so irgendwie produktiv arbeiten können, als in Anführungszeichen IT-Professionals. Dann haben wir auch in der letzten Folge und in der ersten Folge dazu aufgerufen, uns bitte Anekdoten einzuschicken, weil wir gerne mit oder über euch lachen möchten, wenn euch auch mal Sachen passieren, die mit IT zu tun haben. Und da haben wir auf Mastodon einige Einsendungen bekommen. Und Claudia, du hast jetzt gerade markiert, möchtest du das vorlesen?
Das war ein Versehen, aber ich kann es gerne vorlesen.
Mitgehangen.
Genau, als kleine Starthilfe direkt von diesem Mittwoch zum Thema Ich habe nichts gemacht. Kunde sagt, hallo, seit dem Stromausfall letzte Woche geht der Drucker nicht mehr. Kannst du den vielleicht wieder zum Laufen bringen? Ich habe dann das USB-Kabel aus der Faxbuchse rausgenommen und bei USB wieder reingesteckt. Schon wurden die ganzen Seiten der letzten Woche ausgedruckt. Ein Kunde konnte sich natürlich nicht erklären, wie das gekommen ist.
Moment, Fax ist doch RJ11.
Ja.
Ja. Das passt trotzdem.
Oh, warte, ich habe gleich da auch eine Story zu. Das kann ich eigentlich jetzt mal.
USB-B, oder?
Einerseits da kannst du dir auch die Orientierung aussuchen, wenn du clever bist. Aber Gott, so viel kaputte Hardware. Ja, ich war mal für ein Automotive Startup im Stuttgarter Raum unterwegs und da hatten wir halt so regelmäßig so ausgelerntes Fachpersonal mit so 3 Doktortiteln und was auch üblich halt irgendwie vor dem Rechner sitzen. Und wir mussten dann regelmäßig springen, wenn die irgendwie hilflos in einem Konferenzraum standen und ihre Hardware nicht angeschlossen bekommen haben. Und da haben sie es dann tatsächlich geschafft, sie wollten über ein Bachmann-Panel, also so in einem Tisch eingelassene Dose, die so mit, keine Ahnung, Konferenzhardware wie Beamer, Lautsprecher und so weiter verbunden ist, wollten sie ihre Computer verbinden und haben es dann tatsächlich geschafft, den USB-Port oder ich glaube es war der HDMI-Port, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwie so in eine R45-Buchse zu verkeilen, dass wir im Prinzip den ganzen Tisch ausbauen durften. Das war dann auch das erste Mal, wo wir das so gemacht haben. Die zeigen sich dann auch sehr unbeeindruckt von diesem Preis. Aber das sind andere Welten. Ich hatte das in klein dann noch mal ein paar Jahre später, nämlich bei der Nextcloud Conference, ich glaube 2022. Wir hatten da am Tag vor der Konferenz hatten wir unseren Technikaufbau gemacht, haben den Release und die Release-Präsentations-Keynote nochmal durchgeprobt und so und betraten dann am nächsten Tag um irgendwie 9 Uhr morgens die Bühne, CEO-Vorgang auf und so weiter. Guten Tag, wir präsentieren jetzt und der Beamer geht nicht. Und ich habe da halt Live-Regie, Chat-Bespaßung und so alles Mögliche gemacht als One-Man-Band und durfte dann irgendwie da noch springen, damit wir den Beamer wieder ankriegen. Stellte sich raus, auch da hat irgendjemand einen falschen Anschluss versucht, in diesen Port reinzufriemeln, der überall in diesem Raum verteilt war, auch mit ähnlichen Bachmann-Panels, und hat es geschafft, mir mit einem Kurzschluss die gesamte Haustechnik lahmzulegen. Aber Marius ist ja nicht doof. Marius verreist ja grundsätzlich mit 2 Paaren 40 Meter Lichtwellenleiter HDMI-Kabeln. Und wir konnten dann auch noch eine lange Leiter organisieren, mit der Marius dann unter die Bühne gekrabbelt ist und konnten uns dann direkt anschließen. Wir starteten damit 10 Minuten Verspätung. Also ja, dieses Mysterium mit, wir schließen einfach mal Sachen an und ignorieren, welche Beschriftung die hat oder ob da ungefähr beide Enden so aussehen, als ob die zusammengehören, das gab es auch schon vor USB-C.
Ja, aber diese Bachmann-Tischpanels, die sind auch die Pest, ne? Also wir kennen die ja, Claudia, du wirst dich erinnern, die gibt's halt häufig bei Kunden, dann sind die dann, so Shared Desk hast, sind die da schön in den Tisch eingebaut und dann, du hast immer irgendwelche Pappnasen, du hast ja dann quasi Netzwerkkabel, was unten aus der Dose in dieses Panel auf der Unterseite reingeht und oben dann quasi auf dem Tisch Dose zum Rechner. Und es gibt immer wieder Leute, die es schaffen, Kabel da raus, da rein und bumm, hast du einen Loop gebaut. regelmäßig.
Ja, wir hatten es wirklich beim Kunden, wo wir quasi neu im Boot waren, so gesehen. Und wir wussten, dass die ominöse Netzwerkprobleme haben, ab und an in einem Standort. Die wussten aber nie, warum. Dann hatten wir schon mal fallen lassen, dann guckt doch mal, ob euch Loop Protection auf den Switches hilft. Das ist ja genau dafür da, um irgendwie so Schleifen im Netzwerk zu unterbinden. Leider hat das aber jemand anders konfiguriert, also nicht von unserem Laden, sondern einer von denen. Und hat das dann auch mit auf den Uplinks konfiguriert. Das führt dann dazu, dass natürlich die Switches untereinander schon nicht mehr reden können. Und wir sind dann wirklich einmal irgendwie, Patrick und ich, wir waren vor Ort, als das passierte, Loop Protection hat zugeschlagen, alles war down, und wir sind wirklich im Konferenzraum unter den Tisch gekrochen und haben dann, ne, ein Kabel gefunden, das jemand wohlmeinend so auf den Tisch gelegt hatte, damit sich da jemand dran anschließen kann und nicht übers Bachmann-Panel.
Da kam aber noch erschwerend hinzu, es war, glaube ich, kein Besprechungsraum, sondern so eine Shared Desk Area, wo da mehrere Leute saßen. Mhm. Und die hatten unter den Tischen zwei 16-Port Unmanaged Switches noch verbaut. Und von denen ging es dann halt als Uplink in eine Dose auf den Switch. Und das hat es dann noch mal komplizierter gemacht.
Kann man schöne Sachen mitmachen.
Ja.
Sehr gut. Noch mehr Anekdoten zu dem Thema? Oder können wir das, glaube ich, als Kategorie abschließen, dass uns das allen schon mal passiert ist?
Können wir, glaube ich, abhaken.
Okay, ich sehe nicken. Sehr gut. Dann haben wir auch noch eine E-Mail bekommen. Ihr könnt uns ja gerne an domian@faxinformatica.de eine E-Mail schreiben, wenn das nicht in irgendwelche Social-Media-Posts passt oder sollte. Gerne auch anonymisiert, wenn ihr es dazu schreiben möchtet. Hat die Person hier nicht getan. Wir haben eine E-Mail von Vincent bekommen.
Genau, ja. Vincent, vielen Dank für die Einsendung. Grüße gehen raus. Ich habe ihn nämlich ein bisschen dazu überredet, das mal einzusenden, weil ich die Story ja sehr unterhaltsam fand. Ich bin mir sicher, euch, liebe Zuhörer, geht's genauso. Ich zitiere einfach mal die E-Mail. Moin, Christian hat mich überzeugt, dass diese verstörende Erinnerung geteilt werden kann. Es war im Sommer 2020, Covid, wenige Leute vor Ort, dass ich eine Nachricht bekomme, dass im 6. Stock einer unserer Gebäude ein Teil des Netzwerks ausgefallen war, was seltsam ist, da sämtliche Geräte an einem Cisco Catalyst 2960 Stack hängen. Also schaue ich mir das Gerät an. In dem viel zu stickigen Verteilerraum stelle ich fest, dass einer der Stack-Member tot ist. Auf der Rückseite vom Netzteil eine Rauchspur, das Gerät ist definitiv tot. Zum Glück haben wir im Lager noch einen baugleichen Switch, der als Ersatzteil dienen kann. Also gehe ich eilig in das Erdgeschoss und bereite den Switch auf meiner Werkbank vor und hole mir einen Datenträger, um die Firmware vom Stack zu kopieren, damit die Geräte einheitlich sind. Bis hierhin würde ich sagen, als Netzwerklaie klingt alles noch plausibel.
Erstmal alles cool, ja. Genau.
Schon mal völlig gut,
richtiges,
ja.
Vorgehen. Ne? Genau. Cold Standby, immer eine gute Idee.
Auf jeden Fall. Das wäre vermutlich auch schon mehr, als viele andere da draußen haben. Also ich bin mir relativ sicher, dass bei einigen meiner Kundinnen die Antwort eher gewesen wäre, oh shit, wir haben keinen anderen Switch, wo kriegen wir jetzt um 23 Uhr einen anderen Switch her?
Ja, genau, weil, ne, also viele Hersteller haben dann halt sowieso nur irgendwie Next Business Day da drauf. Mhm. Und gerade wenn du sowas wie Stacks hast, wir sagen immer, ne, so viel Ports oder so viel Switch-Ports, wie du auch Netzwerkdosen hast, und dann noch mal ein Switch im Stack mehr. Ne? Falls einer ausfällt, kannst du einfach umstecken. Ja? Aber dann kommen die Erbsenzähler wieder und sagen, nö.
Ja, also ich sag mal so, plus eins ist immer eigentlich eine gute Idee.
N plus eins, ja. Immer.
Genau. Lesen wir mal weiter.
Auch bei Kindern.
Alles klar. Das.
Ich bin ja eher N plus zwei, ne?
Kommen wir mal zurück zu Vincents Story. Er schreibt weiter, gehe wieder vom Erdgeschoss in den 6. Stock, um die Firmware zu kopieren. Die Konsole auf meinem Notebook zeigt mir an, dass der Kopiervorgang erfolgreich war. Gehe zurück ins Erdgeschoss, um die Firmware auf den Switch zu kopieren. Stelle verwundert fest, dass die Firmware nicht auf dem USB-Stick ist. Gehe wieder hoch, selbes Spiel, erfolgreicher Copy vom Flash. Vergewissere mich im iOS, Firmware doch nicht wirklich auf Stick bei Überprüfung auf Laptop. Also jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen gerade, ne, die Knoten im Kopf verbinden, hoch, runter, hoch, runter. Wunder mich, ob beim Stack noch mehr im Argen liegt, aber die Funktionsfähigkeit sollte zügig wiederhergestellt werden. Beschaffe mir die Firmware auf anderem Wege. Installiere die Firmware und resette die Startup-Config auf Werkseinstellung. Okay, also fassen wir nochmal kurz zusammen. Geht hoch.
Kopiert sich die Firmware von deinem laufenden Stack auf den Stick, was nicht funktioniert hat.
Genau.
Hat er unten festgestellt. Geht nochmal hoch, kopiert wieder drauf, stellt fest, ist gar nicht drauf. Mhm. Ja, Alarmglocken. Und dann hat er die Firmware halt wahrscheinlich Download bei Cisco.
Ja, genau, geholt. Richtig. Oder auf irgendeiner Shady-Seite mit kyrillischer Schrift, ja. Wer weiß. Okay, gehen wir mal weiter. Jetzt erlaube ich mir den Fehler, der mich viel Zeit kosten wird. Ich weiß, dass die Switches beim Power-On eine Stack-Master-Election durchführen. Wenn die Switche gleichzeitig eingestellt werden, gewinnt der Switch mit der niedrigsten Seriennummer. Ich bin natürlich so schlau, dass ich beim Neustart des Stacks das Ersatzteil als letztes starte. Zeitfenster war trotzdem falsch. Das Ersatzteil ersetzt mit seiner leeren Startup-Config alle Konfigurationen. Jetzt ist natürlich das gesamte Stockwerk offline. Während draußen sich Kolleginnen mit den WLAN-Access-Points aus anderen Stockwerken ungeduldig über Wasser halten, versuche ich per Konsolenkabel das Switch Virtual Interface ans Laufen zu bekommen, damit ich endlich aus dem stickigen Verteilerraum rauskomme. Nach etwas hin und her funktioniert es wieder und ich muss nicht mehr zwischen Erdgeschoss und sechsten Stock hin und her pendeln und kann den Switch Remote wieder seine korrekte Running-Config pushen. Ich vergewissere mich bei den Kolleginnen, dass jetzt alles klappt. Diese bedanken sich sehr, auch wenn es mir sehr unangenehm ist, dass diese Aktion länger als nötig gedauert hat. Freundliche Grüße, Vincent.
Ja, was soll man dazu sagen? Vincent, ein tiefes Teil der Tränen kennen wir alle.
Ja.
Kennen wir alle.
Ja. Die häufige Folge davon ist, dass dann unter irgendeinem Schreibtisch mit hier sein USB-Stick liegt im Falle, dass man da mal wieder ran muss. Ist auch ein guter Ansatz, wenn man nur so weit gedacht hat bei der Disaster Recovery, dass irgendwo schon mal ein Datenträger mit Informationen rumliegt, den man nicht booten muss.
Ja.
Hilft.
Ein interessantes Detail, und da muss man darauf hinweisen, ne, weil eins hat er ja richtig gehabt, der hatte die Running-Config irgendwo gesichert.
Mhm. Ja.
Ja.
Ich kenne etliche Switches, wo die Config nie gesichert wird.
Das wollte ich auch hervorheben eben, ja. Das ist nicht selbstverständlich leider.
Nee. Wobei das natürlich jetzt auch bei dem Cisco-Kram irgendwie blöd gelöst ist. Also ich weiß, Claudia, korrigier mich, wenn ein Aruba, neuer Member im Stack, der zieht sich ja für die Config. Also der zieht sich auch einfach die Firmware, ne? Richtig eh drauf gebraten.
Jein, außer er hat eine neuere.
Ja, gut, okay.
Dann pusht er die nämlich.
Der pusht die automatisch, das ist ja gemeingefährlich.
Natürlich. Ja, also zumindest bei dem Arubas weiß ich nicht genau, aber bei den Comware-Switchen ist das so. Live getestet. Einen aktuelleren ins Stack reinbringst, pusht er.
Krass.
Und zieht alle gleich. Was ja schön ist, dass sie alle gleich sind.
Ist halt Stack, ne? hat man halt dann auch mal gepatcht, ne?
Ja, genau.
Dann patcht man sonst schon Switches.
Ja, genau.
Das stimmt. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass es wirklich uns allen schon mal passiert. Also gerade wenn man mal so ein bisschen Administration oder Betrieb gemacht hat, also ich habe mich da auch sofort wiedererkannt gefühlt. Ich hatte die Situation auch mal, sogar am ersten Tag meiner Ausbildung oder in der ersten Woche, nicht ganz freiwillig, da hat nämlich ein Kollege, der vCenter patchen wollte oder halt einfach die Firmware der Server, die darunter liegen. Und, wir wollten RAM-Riegel wechseln, genau. Und dann hat er so gemeint, hier Christian, fahr die Kiste mal runter, ich gehe eine rauchen und dann treffen wir uns vom Rechenzentrum. Und er hat mir dann halt so ein Post-it mit einer IP auf den Tisch gelegt, ne? Und das machst du halt, wie dir geheißen, als Auszubildender in deiner ersten Woche. Blöd war nur, er hat mir halt nicht die IDREC-IP von einem einzelnen Server aufgeschrieben, sondern die vom Blade Chassis. Und das war leider ein 16-Node Blade Chassis mit hochproduktiven Citrix-Servern. Und naja, es kannte mich danach halt jeder. Das kann ich schon mal sagen.
Danach war frühe Mittagspause angesagt.
Ja, voll. Das war auch wirklich kurz vor der Mittagszeit. Das hat also voll gut gepasst, aber ist natürlich für einen Menschen so Anfang 20, der gerade die erste Woche in seiner ersten Ausbildung hat, ist das so ein Herzfrequenzbump, den fand ich jetzt nicht so geil.
Ja, besser früher als zu spät, so ein Herzfrequenzbump.
Kann ich jetzt,
so lernt man die Kollegen kennen.
Top aktuell, quasi gestern, eigentlich vorgestern passiert. Unser eins, gerade mal wieder kleines Nutanix-Cluster am Ausbringen. Komplizierte Einbausituation beim Kunden, muss man so sagen. Ist halt echt eine Besenkammer. Rack, du kommst auf die eine Seite, kommst nicht dran, hinterm Rack kommst du nicht dran. Ich kann dich dann so halb neben das Rack hängen. Und ihr alle kennt das, ja. Ihr langt mit der Hand in diesen Kabelbaum rein hinten und auf einmal macht es und auf einmal werden Lüfter leiser.
Rutze, rutze.
Ich habe den Netzstecker gefunden.
Nee, besser. Oh. Steckdosenleiste hinten eingebaut. Wir konnten es dann auch tatsächlich raustesten. Und zwar, wenn man das Kabel von der USV, also nicht am Stecker, sondern das Kabel, was an den Stecker ansetzt und zu Steckdosenleiste, wenn man das so ein bisschen hin und her bewegt hat, hat es halt gebrutzelt.
Schön. Hm. TÜV-Prüfer hassen diesen Trick.
Ja, ich wollte gerade sagen, Brandschutzprüfer, die kennen diese Räume dann meistens nicht. Das haben wir auch kreativ öfters drumherum arbeiten dürfen bis müssen. Zum Thema beliebte Aufträge in der Ausbildungszeit oder in der frühen Zeit beim ersten Job oder sowas. Da hatte ich mal Da hatte ich gerade bei einem produzierenden Gewerbe auch ein Stuttgarter-Raum angefangen und da kam gerade so eine Logitech Unify-Lücke raus, wo man im Prinzip mit einem Raspberry Pi und einer Powerbank einmal so durch die Straße gehen konnte und einmal alle Unify-Receiver, ich hoffe, heißen die noch Unify, die damals mit diesem Stern, ja, die man halt mit Logitech-Geräten im Prinzip mit einem Dongle mehrere Geräte betreiben konnte. Da ging so eine Sicherheitslücke rum, wo du im Prinzip mit einem Raspberry Pi und einer Powerbank einmal durch die Straße laufen konntest und gucken konntest, was capturten da mit und was antworteten da. Und dann kannst du da im Prinzip random Strings hinsetzen. Das ist schön, weil dann ist der Rubber-Ducky bereits im Gerät und du musst den gar nicht erst einstöpseln. Jedenfalls hatte ich das dann damals gelesen und bin natürlich als übereifriger Admin dann mit dem Wäschekorb losgegangen und habe sämtliche Peripherie der Kollegen eingesackt. Das hat die natürlich auch sehr gefreut, weil auf einmal stand da dann so Hardware rum, da kam Kabel raus, das wollten die natürlich alle nicht. Und ja, ich glaube, das hat Logitech dann ein paar Monate später gefixt und dann durfte ich die wieder ausgeben. Aber ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, welcher Kollege welche hatte. Das heißt, ich bin wieder durch alle Abteilungen mit diesem Wäschekorb gegangen und gesagt, kommt Ihnen dieses Gerät bekannt vor? Ja, das ist mein Kaffeefleck, nehme ich. solche Sachen dann. Sehr schön. Hatte ich dann auch in ähnlicher Form dann nochmal ein paar Wochen später, weil da hieß es dann, okay, wir haben jetzt auch externe Mitarbeiter mit dabei, wir möchten aber gerne, dass die Hardware nutzen, die vorhanden ist, bitte geh mal rum und schließ überall alles, was rumsteht, mit Kensington-Logs an. Und natürlich haben da Mitarbeiter auch Privathardware rumgestellt und wurde dann am Wochenende angerufen, warum die denn ihren Laptop nicht auslösen können und solche Sachen. Also ja, sowas alles zu Thema so Sicherung und Brandschutz, da kann man sich auch Freunde mitmachen in Unternehmen, gerade wenn man neu ist.
Aber das ist auch, ne? Also mittlerweile habe ich ja so viele Racks in meinem Leben gesehen. Ich erkenne so einen Rack, wo ich besser nicht reinlange, erkenne ich ja mittlerweile
an der Staubschicht?
Ja, nicht nur das. Also das ist mein persönliche Horrorvorstellung, ja, und es passiert mir immer wieder, jedes Mal. Ich sehe dieses Rack und ich weiß so, boah, wenn du da reinlangst, gleich geht irgendwas nicht. Und du langst da rein. Ne? Dann vorgestern auch einfach nur so zwei Stromkabel durchgeschoben von vorne auf einmal so bzzz, wieder. Ne? Also und sind irgendwie an dem Tag irgendwie dreimal ist alles ausgegangen und dann habe ich dem Kunden gesagt, ich pack da nichts mehr an. Ne? Ihr tauscht jetzt hier diese Steckdosenleisten aus. Ist mir egal. Das ist auch der Grund, ne, kriegst ja bei den Kolos, ne, da kriegst du ja auf den Sack dann von den DC-Admins, wenn du anfängst, da eigene Steckdosenleisten einzubringen. Ne. Die sagen halt, guck mal hier, ist links, rechts PDUs, ja, komm bloß nicht auf die Idee, da Steckdosenleisten reinzuschrauben, mein Freund. Kassieren die sofort wieder ein. Aus gutem Grund.
Ach, schön. Wir bedanken uns vielmals für die ganzen Einsendungen. Please keep it coming. Wir haben noch ein bisschen Backlog für die nächsten Folgen, aber da können wir eigentlich nicht genug von haben. Nur auch, vielleicht, wenn es auch nur dazu ist, dass wir uns an unsere eigenen Fehler von vor Jahren nochmal erinnern. Da haben wir, glaube ich, in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen was dafür auf Lager. Aber schickt das gerne an domian@faxinformatica.de oder könnt ihr uns auch gerne auf faxinformatica.de/chat in der Matrix- bzw. Telegram-Gruppe auch reinpasten. Genau. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt uns auf Mastodon zum Beispiel folgen. Da haben wir nämlich jetzt auch in den letzten Wochen dann in der Vorbereitung für diese Folge eine Umfrage gemacht mit unserem Themendoc, welches Thema wir denn als nächstes ansprechen sollten. Und wir dachten, wir machen das schlau, wir nutzen alle unsere Kanäle und machen das sowohl auf Mastodon als auch auf LinkedIn. Und da kamen teilweise unterschiedliche Präferenzen raus, die wir, glaube ich, auch nochmal beleuchten können. Es stand zur Auswahl das Thema, wie kamen wir zur IT? IT-Zertifizierung, gut oder Geld mache, früher war alles besser, TM und Online-Meeting-Unsitten. Und wieder erwartend hat das Licensing-Thema bzw. IT-Zertifizierungsthema auf LinkedIn nicht gewonnen, dafür auf Mastodon. Deswegen sprechen wir darüber heute. Aber wie gesagt, folgt uns da gerne. Die ganzen Socials sind auch auf der Webseite verlinkt. Wir posten ja durchaus auch unabhängig voneinander interessante Sachen. Folgt uns da sehr gerne. Alternativ könnt ihr auch, wenn ihr einen besseren oder beziehungsweise einen schlechteren RSS-Feed haben wollt, uns auf Twitter folgen. Da haben wir ganze 8 Follower. Das sind Claudia, ich und 6 weitere Pornbots. da posten wir halt Folgen. Könnt ihr auch machen oder ihr folgt uns auf sozialen Netzwerken, wo man interagieren kann. So.
Genau.
Dann haben wir nämlich heute das Thema, was gewonnen hat. IT-Zertifizierung gut oder Geldmacher. Und das kam von Christian. Christian, was machen wir?
Ja, wir reden heute mal über das Thema IT-Zertifizierung. Das ist ja schon seit Jahren in der Branche in aller Munde. Manche lieben's, manche hassen's, ist so mein persönlicher Eindruck. Und mich würde natürlich schon die Zuhörenden vor allen Dingen, denke ich, auch interessieren, wie wir dazu stehen. Weil sie werden natürlich häufig nachgefragt, aber nicht alle finden das Konzept gut. Und ja, wir können ja einfach mal diskutieren, wie wir dazu stehen, für wen sind sie gedacht. Was sind so Vorteile davon? Welche Arten gibt es und welche Erfahrungen haben wir damit so gemacht? Und gleich beginnen wir einfach mal der Reihe nach, weil ich weiß, dass manche hier in der Runde Zertifizierungen haben. Beginnen wir mal mit dir, Marius. Du hast gesagt, du hast nicht so viele Zertifizierungen oder stehst dem Thema jetzt nicht ganz so offen gegenüber, wenn ich mich recht entsinne.
Ich würde gar nicht sagen, dass ich dem Thema nicht offen gegenüberstehe. Ich will nicht ein Thema der einer der nächsten Folgen vorwegnehmen, nämlich wie wir zu IT kamen, aber nur so viel weg. Ich kam mit einem mittelmäßigen bis schlechten Hauptschulabschluss in diese ganze IT-Branche rein und habe es dann trotzdem geschafft, eine IT-Ausbildung zu Fachinformatiker Systemintegration abzuschließen. Und da haben sie mir halt alles erzählt, du wirst später Netzwerker. So, turns out, ich wurde nicht Netzwerker und habe dann aber trotzdem den ganzen Cisco-Kram und auch die Elektrofachkraftprüfung und so weiter, die angeboten wurden, mitgemacht und habe auch den ganzen CNA bis zum Instructorschein und so weiter alles gemacht. Habe ihn natürlich nie erneuert und ich weiß auch heute nichts mehr davon, aber ich hatte das mal und hat mir, glaube ich, auch mal meinen ersten IT-Job damals bei einem IT-Systemdienstleister dann auch quasi mit eingebracht, wo sie mich dann auch nicht für eingesetzt haben. Weil was ich immer schon parallel gemacht habe, weswegen ich eigentlich auch in die Richtung IT wollte, war dieser ganze Linux-Kram. Und ich war dann auch dieses Kiddie irgendwie in der letzten Reihe in der Schulbank, wenn da irgendwie was mit Linux kam, drehte sich dann die Klasse um und so Mario say the words und solche Sachen, das war dann ich. Und war da im Prinzip aus Eigeninteresse dran und bin dann halt bei dieser Fachinformatiker-Systemintegration-Ausbildung so ein bisschen im Prinzip mitgeschwommen, weil auch viel Neues haben sie mir dann nicht erzählt, was ich mir nicht irgendwie schon vor Jahren selber beigebracht hätte, solche Sachen. Und dementsprechend habe ich mich halt sehr früh spezialisiert, in dem Fall im Canonical-Haushalt, mit den ganzen Ubuntu, Juju und so weiter Produkten. Mhm. Und ich glaube, ich habe irgendwo auch noch eine Landscape-Zertifizierung rumfliegen. Gibt's das Produkt noch? Egal.
Sogar in einer sehr neuen Version. Und da gibt's bestimmt auch eine Zertifizierung, die du machen kannst, Marius.
Ja, ich verkaufe das ja heute immer noch nicht. Von daher, nee, das war aber immer so aus Eigeninteresse. Und dann haben sie irgendwo gesagt, hier kannst du mal mitmachen oder sowas. Hier kriegst du einen Gutscheincode oder so. Und dann habe ich das halt gemacht. Und bin dann aber sehr schnell dann eben auch in diese ganzen Contributor-Projekte mit hier mal Bugfixes auf GitHub einreichen, da ein bisschen an der Doku verbessern, auch mal eigene Projekte launchen. Ich hätte da sogar mal ein eigenes Softwareprojekt mit Magic Device Tool, was vom schlecht geschriebenen Bash-Skript versehentlich in so ein Softwareprojekt eskaliert ist damals, mit durchaus internationaler Aufmerksamkeit. Und da habe ich dann eben darüber im Prinzip so diesen ganzen Community-Angle damals schon gehabt und habe mich da heute eben auch drauf spezialisiert. Also was dieses ganze Community-Building und auch Geschäftssysteme und Bereiche im Open-Source-Ökosystem betrifft, das mache ich ja heute auch beruflich. Aber das hat mich im Prinzip, das habe ich nie über diese Zertifizierungen gemacht. Wenn ich auf meinen Ausbilder gehört hätte und Netzwerker geworden wäre, dann hätte mich das wahrscheinlich schon weitergebracht. Und dann sehe ich jetzt wahrscheinlich im selben Boot wie Patrick, der scrollen muss, wenn er seine Zertifizierungsliste durchguckt, was er heute bei Aruba machen darf. ich weiß nicht, möchtest du da übernehmen?
Tja, Zertifizierungen. Ich selber bezeichne dieses ganze Zertifizierungsthema so als Hamsterrad. Und zwar als ein ziemlich perverses. Ich gucke da natürlich jetzt, und das war als kleiner Disclaimer da vorne weg, ich gucke natürlich auf dieses ganze Zertifizierungsthema aus der Perspektive eines IT-Dienstleisters. Jetzt machen wir als Dienstleister speziell Infrastruktur und wir haben jetzt auch nicht so den riesen Bauchladen an Herstellern. Man hat sich irgendwie so über die Jahre so seine 3, 4, 5 Hersteller rausgepickt. Und diese Hersteller möchten natürlich, dass ihre Produkte bestmöglich implementiert werden. Das heißt, die Hersteller haben immer einen sehr, sehr großen, sehr, sehr großes Interesse daran, dass die Partner die Produkte gut kennen, dass Schulungen gemacht werden. Und am Ende des Tages möchten diese Firmen auch entsprechend Zertifizierungen sehen, weil die Zertifizierung, das PDF, was am Ende rausfällt, bestätigt, ja, diese Person hat offenbar das notwendige Wissen, die notwendige Erfahrung, um dieses Produkt bestmöglich zu implementieren. So, jetzt ist dieses ganze Thema Schulung und Zertifizierung, muss man an der Stelle trennen. Während die Schulungen in der Regel ja von den Herstellern kommen, sind die Zertifizierungen zwar von den Herstellern designed, die Delivery dieser Zertifizierung machen aber andere Firmen, wie zum Beispiel Pearson VUE oder Prometric. Die stellen nämlich dann die ganze Testinfrastruktur bereit, weil das ist ja auch nicht so, dass du dann da hingehst und sagst, okay, du hast jetzt hier dann irgendwie dein Blatt Papier und machst Multiple Choice und das sind ja dann wirklich in der Regel, ne, Proctored-Prüfungen, sprich videoüberwacht, in einem Raum, du musst dich mit mehreren IDs ausweisen und vorher wirfst du bitte nochmal richtig Münzen ein. Und ich glaube, heute aktuell reden wir teilweise von 200 bis 600 Euro pro Zertifizierungsprüfung. Ja, vor Covid musstest du dann auch noch lostingeln und dir erstmal irgendwo ein Prüfungscenter suchen, Termin buchen, machen, tun. Heute kannst du das Ganze schön remote machen. Heißt für mich immer, ich räume mein ganzes Office hier leer. Ne? Weil wenn ich dann mich in diese Prüfung einbuche, dann sagt der Inder, bitte nimm mal die Kamera, schwenk mal links, schwenk mal rechts, schwenk mal unter deinen Schreibtisch hin und her. Und dann darf ich die Prüfung halt machen, nachdem ich mir dann auch noch lustige Spyware auf den Rechner installiert habe, die dann erstmal alles, ne, alles abschottet. Jetzt bin ich seit 25 Jahren in der Branche, seit 25 Jahren beim Dienstleister. Das heißt, ich habe, Claudia kennt diesen Ordner, ich habe einen lustigen Ordner auf meinem Rechner. Und wenn ich jetzt nur mal meine Zertifizierungen nehme, meine, also das PDFs, ja, dann bin ich jetzt bei 93.
Nicht schlecht.
93 Zertifikate. Das heißt, das sind teilweise, die wenigsten davon sind so reine Nachweise, dass ich an einem Training teilgenommen habe. Da sind ein paar Sales, Pre-Sales-Sachen bei. Das ist normalerweise eine Low-Hanging-Fruit. Das sind häufig webbasierte Sachen. Da musst du auch in der Regel keine Münzen einwerfen oder sonst irgendwas.
Die zählen nicht.
Richtig, die zählen nicht, weil die muss ja der Vertrieb machen, ja. Da ist aber auch jede Menge echt hammerhartes technisches Zeug drin. Und ich habe die höchsten Zertifizierungen, die ich habe, ist ein HPE Master ASE für Storage oder ein VMware VCAP Deployment. Das sind so die höchsten, die ich da habe. Nutanix, VMware, Citrix ist dabei, WatchGuard, der ganze Blumenstrauß. Alles Zeug, wo uns ein Partner gesagt hat, ihr müsst jemanden haben, der diese Zertifizierung hat, damit ihr diesen Partnerstatus bekommt. Ja, und das ist in der Regel immer, ihr braucht ein paar Sales-Leute, ihr braucht ein paar Pre-Sales-Leute, das ist in der Regel dann auch Technik, ja, und ihr braucht ein paar Techies, die diese Zertifizierungen haben. Und dann gibt's ja auch noch immer verschiedene Abstufungen, ne, so die Einsteigersachen, dann gibt's dann meistens so eine Fortgeschrittene und dann gibt's halt noch so die ganz großen Dinger. Und die musst du natürlich auch in der Regel schön alle 2 bis 3 Jahre neu machen, ja. Hat sich ja das Produkt wieder geändert und dann wieder Münzen einwerfen. Wenn sie nett sind, lassen sie dich nur eine Delta-Prüfung machen für $240, ja, die ist dann ein bisschen kürzer, und behandelt dann nur die Unterschiede, oder aber sie sind so richtig, als sie sagen, nee, du machst einfach in 2 oder 3 Jahren, machst du die ganze Prüfung nochmal neu. Und, ne, das ist ja eigentlich eine sehr lustige Runde, aber das, jetzt wird's mal ein bisschen ernst. Ich habe echt bei mir irgendwann die Reißleine gezogen, habe gesagt, ich werde nicht mehr jede Zertifizierung hier verlängern, weil ich irgendwann in meinem Job an einem Punkt war, wo ich eigentlich nur noch für Prüfungen gelernt habe, weil irgendeine Zertifizierung lief immer ab. Mhm. Ja, und jetzt muss man das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive sehen. Ich weiß nicht, Christian, du bist ja auch quasi Dienstleister. Das ist bei uns im Unternehmen, ist das schon durchaus immer schwierig gewesen, Leute dafür zu motivieren, sich für diese Prüfungen vorzubereiten, diese Prüfungen zu machen, weil das ist eine Prüfungssituation. Und wir sind alle Menschen und jeder geht mit so einer Prüfungssituation anders um. Ne? Vorher wird viel Geld dafür bezahlt. Dann muss da am Ende auch was bei rauskommen. Dann, ne, wird es ja vielleicht dann noch dann, hast dich eine Woche lang im Office auf diese Prüfung vorbereitet und da kann das schon mal schnell so Bad Vibes geben. Oh, wie durch die Prüfung durchgefallen, oh, schon wieder $250 einwerfen, oh, im zweiten Versuch auch nicht geschafft. Ne? Und wenn du dann Leute hast, die da nicht tough sind, das kann Menschen echt stressen, ja, so eine Prüfung. Ne? Und ich habe für meinen Teil habe ich echt irgendwann die Reißleine gezogen, habe nicht mehr jeden Scheiß erneuert. Ja, weil einiges war auch dann so just for fun, ne? Die ich halt so aus Spaß und Erfreut gemacht habe, die jetzt noch nicht mal für irgendeinen Partnerstatus waren. Also Juniper zum Beispiel. Ich habe lustige Juniper-Zertifizierungen gemacht, einfach weil ich die Dinger geil fand. Dachte, ah, super, kannst dich mal ordentlich reinnerden, ne? Habe ich dann auch irgendwann nicht mehr erneuert. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Hersteller hingehen und da die Latte ein bisschen senken. Microsoft hat da mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Stand. Die sagen, wenn du einmal die Prüfung, die Zertifizierung geschafft hast, also ich habe zum Beispiel verschiedene Microsoft-Zertifizierungen, Azure Architect zum Beispiel oder sowas. Und wenn du die einmal geschafft hast, ja, dann musst du jedes Jahr ein Assessment machen. Mhm. Das sind online 30 Fragen oder so, die klickst du durch und dann in der Regel schaffst du das dann auch wieder, ne? Das finde ich ist eine sehr low-hanging fruit und sorgt auch dafür, dass die Leute da mit weniger Stress dann bei der Sache dabei sind. Ne?
Zumal es kostenlos ist, wenn ich das mal einwerfen darf.
Das dazu, ne?
Okay.
Wenn ich zum Beispiel sehe, mein VMware Certified Advanced Professional DCV Deploy, Alter, das waren 4 Stunden, die ich in einem Prüfungscenter saß mit Lab-Szenarien.
Ja.
Ja. So beim, es gibt ja verschiedene Sachen, ne? In der Regel sind diese Prüfungen alle Multiple Choice. Ja, und mittlerweile, gerade bei den hochwertigen Sachen, setzen sich mehr und mehr so Lab-Szenarien durch oder auch so Panel-Tests, wo du dann auch wirklich dann, ne, von mehreren Leuten geprüft wirst, ne, so wie CDX oder sowas. Also die Design-Zertifizierung bei VMware, das war immer so eine Panel-Sache zum Beispiel. Dann sitzt du da 4 Stunden und ackerst da wirklich Labs durch. Ne? Du bekommst eine Aufgabe, wie du die löst, ist denen scheißegal. Hauptsache der Outcome ist der richtige. Das kommt Praktikern ganz gut. Ne? Also ich bin da ganz gut durchgekommen bei der Prüfung. Im Gegensatz zu Multiple Choice, ne?
Ja.
Ich verrate euch jetzt mal einen Trick bei diesen ganzen Multiple Choice Prüfungen. Ihr wählt, also ihr guckt euch die Antworten an und ihr wählt die am wenigsten dumme Antwort. Weil teilweise sind die Antworten alle, wo du sagst, die sind alle falsch. Aber eine muss ja richtig sein. Ja, Ausschlussprinzip. Kommst du total weit mit in der Regel, ne? Also wirklich was, gut, ne? Bei uns jetzt, Claudia, bei dir ja auch, ne, so viel Aruba, viel HPE, viel Licht, viel Schatten auch bei dieser Prüfungsgestaltung. Manchmal fragst du dich echt, was wollen die jetzt von dir?
Ja, ja.
Jetzt bist du ja auch kein Native Speaker, ja, die Prüfung machen wir ja in der Regel auf Englisch, ne? Du bist kein Native, ja gut, kriegst du eine halbe Stunde länger oder so. Aber manchmal sitzt du dann auch da und denkst so, okay, was wollen sie jetzt? Oder sie wollen halt dann kriegst du so vier verschiedene oder viermal den gleichen Befehl mit verschiedenen Parametern, wollen sie von dir wissen, ja, welcher ist denn der richtige? Und denkst du so, ja gut, in der Praxis würde ich jetzt einfach Tab drücken und gucken, was passt. Und in so einer Prüfungssituation musst du dann aber wirklich den richtigen Befehl mit dem richtigen Parameter. Und schwierig, schwierig, schwierig.
Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, mir sind diese Performance-Prüfungen lieber als diese lieblos hingerotzten Multiple-Choice-Prüfungen. Also ich habe auch,
bin ich völlig bei dir,
im Laufe der Jahre viele Zertifizierungen gemacht. Und diese Multiple-Choice-Prüfung finde ich deswegen schwierig, weil du da, wie du es gerade schon sagst, mit Ausschlussverfahren relativ weit kommst oder mit klassischer Lernbulimie. Ja, du lernst irgendeinen Stupsinn, irgendwelche Dinge auswendig, die vielleicht gar keinen Sinn ergeben. Und nach 4 Wochen weißt du das vielleicht schon gar nicht mehr. Und du kannst es gar nicht realistisch und sinnvoll in der Problemsituation in einem Projekt anwenden. Während bei einer Performance-Prüfung, da wird halt geguckt, wie agierst du in einem engen Zeitfenster. Du musst routiniert wissen, wie du dann an die Infos kommst. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du halt verschissen. Aber das ist halt beim Kunden im Prinzip genauso. Wenn du da zu so einem Desaster-Einsatz kommst und du kriegst es nicht hin, irgendwie die Firmware runterzuladen oder hochzuladen, dann bist du halt auch aufgeschmissen. Was ich da aber immer so ein bisschen ankreide, ist, dass du keine sinnvollen Infos bekommst im Nachgang, warum es vielleicht nicht funktioniert hat. Ne? Also so diese Antwort auf die Frage, ja gut, woran hat es gelegen, fragt man sich ja immer, die kriegst du halt nicht. Und das ist extrem unbefriedigend. Wie du sagst, es gibt Menschen, die sind gut geeignet für so Szenarien. Es gibt Leute, sobald die Zeitdruck haben, funktionieren die einfach mental nicht. Mhm. Und die müssen so eine Prüfung 3-4 Mal machen. Und die sind auch, würde ich jetzt mal behaupten, auch von schwankender Qualität, je nach Produkt und je nach Hersteller, so dass es auch wirklich routinierten Leuten, die seit Jahren diesen Job machen, überhaupt nicht möglich ist, beim ersten Hit die Prüfung direkt zu rocken. So. Und dann hast du Leute, die wirklich prinzipiell wissen, was sie machen, weil sie das tagtäglich tun. Und das ist unfassbar demotivierend.
Ja, genau. Wenn du dann wirklich das Thema kennst und du siehst dann so eine Frage, so, hä? Was wollen die jetzt? Also ganz besonders bekloppt fand ich dann halt wirklich immer so, es gab bei HP so einige Fragen aus den Storageworks-Sachen, da kriegst du dann irgendwie so einen Ausschnitt aus der GUI und dann wollen sie von dir, da musst du irgendwo hinklicken, dann sollst du irgendeine Option finden und sagen, ja, wo musst du denn jetzt hier hinklicken? Und das ist ja genau das, was du gerade sagst. Ja gut, in der Praxis würde ich einfach so lange durchklicken, bis ich diese Option gefunden habe.
Ja, genau, richtig. Hatte ich auch neulich bei einer Prüfung, wo ich mir so dachte, das ist doch so, sorry, fuck egal, wie jetzt genau dieser Knopf in der GUI heißt. Und ich weiß auch noch, ich habe vor Jahren auch einen Kollegen gehabt, der ist, glaube ich, bis zur höchsten Citrix-Zertifizierungsstufe oder so gegangen und hatte da halt auch gesagt, dass du da wirklich, wenn du zu viel Klicks hast in der Prüfung, gibt's da auch Abzüge oder so. Also es ist weit über 10 Jahre her. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich hoffe, dass das mittlerweile abgeschafft wurde. Aber das ist halt auch einfach echt nicht zielführend, weil du willst ja das routinierte Handwerk prüfen und nicht, ob die Person auswendig weiß, welche 3 Knöpfe jetzt die Masterknöpfe sind. Also das ist ja absolut nicht zielführend, weil da kommt irgendwo ein Major Update, das UI-Framework wird ausgetauscht und Pustekuchen, dann sind es halt 2 Klicks statt 3 Klicks und dann bist du da komplett aufgeworfen.
Oder du musst in der Prüfung für Zeug lernen und das Produkt gibt's gar nicht mehr. Claudia,
your turn. Ja, das war ich finde auch irgendwie die fieseste. Also gut, war auch das höchste Level, ist halt auch ein HPE Master ASE gewesen, aber für Network. Das war damals der Master ASE Flex Network Solutions V2. Und der befasste sich im Detail mit dem Thema SDN, ja, Software Defined Networking. Mhm. Und da war die ganze Zeit von einem Open SDN Controller, den HP sich da gebaut hat, die Rede. Und das ging wirklich echt im Detail um diese Prüfung. Und das Produkt gab es schon 2 Jahre lang nicht mehr. Das hast du nicht bekommen, du konntest dir nicht angucken, da gab es keine Unterlagen mehr zu. Das arbeitet einfach nicht mehr. Ne? Aber die Prüfung haben sie nie angepasst. Also dann, ne, kämpfst du dich so auf dem Trocknen quasi durch irgendeinen Study Guide und kannst eigentlich nur hoffen, ja, dass es am Ende irgendwie aufgeht. Hat geklappt, toi toi toi. Und zeitlich auch noch rechtzeitig, weil ich glaube, einen Monat danach oder so ist die Prüfung auch eingestellt worden. Aber ja, das war schon, das ist schon ärgerlich. Es gibt auch so viel, ich sag mal, Wissen, was dann auch gar nicht mehr haften bleibt aus solchen Study Sessions, weil du es niemals brauchst. Ne? Also ich habe jetzt, mache jetzt zum x-ten Mal wahrscheinlich irgendwie Aruba oder HP Networking. Ich muss es ja erneuern. Ich muss ja jetzt Aruba ACSP erneuern, auch wenn ich 10-mal ein Master ASE Flex Network habe. Das ist ja, ne, selbstverständlich, weil man muss ja den Partnerstatus aufrechterhalten. Ja. Und ne, so jedes Mal, so Themen, mit denen ich so in der Praxis nie zu tun habe, mit denen ich da auch echt immer schwer tue und mir das dann nochmal irgendwie vor Augen führen muss, wie das funktioniert. Ne? Sind jetzt für andere totale Basics, Leute, die mehr mit Waren zu tun haben, die kennen wahrscheinlich BGP in- und auswendig. Ich muss da immer nochmal nachlesen. Ne?
Ja, ist absolut normal. Also, weil du gerade sagtest, das Produkt gab es schon nicht mehr. 2 Jahre ist da ja noch human. Ich kann mich daran erinnern, die erste Zertifizierung, die ich gemacht habe, das war 2012, den LPIC 1, also so die Einstiegs-Zerti vom Linux Professional Institute. Und die machen halt Multiple-Choice-Fragen. Und dann habe ich so einen Kurs irgendwie besucht auf Firma Seinacken und habe hier so ein LPIC 1-Buch durchgearbeitet. Und dann haben die ohne Scheiß abgefragt in diesem Test, was ist denn jetzt hier IRQ und die IO-Adresse und der Interrupt für eine ISA Soundkarte. Ich meine, das wusste ich zufällig noch.
Wissen aber, das nicht alle irgendwie noch?
Ja, 220, ja, 357, fertig. Aber ich meine, 2012, ja, ich meine, wir haben jetzt 2024, das war vor 12 Jahren schon komplett irrelevant. Also, warum man sowas abfragt, das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Dann sollte man es halt einfach rauswerfen, zeitnah. Oder halt sich die Frage stellen, ja, ob man generell das wirklich auswendig wissen muss oder ob ich es nicht einfach nachlesen kann, weil das ist halt 10 Sekunden googeln oder einmal in die Manpage gucken, dann findet man das raus und das sind so Dinge, die muss man nicht auswendig lernen. Also ein Kollege sagte mal während meiner Ausbildung, und so plakativ das jetzt klingen mag, so zutreffend ist es auch, du musst nicht alles wissen, Christian, du musst nur wissen, wo es steht und wie du rankommst. Und das ist halt Fakt, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir mal wirklich unseren täglichen Job in der Beratung oder als Externe in einem Projektgeschäft runterbrechen, dann ist es Probleme angucken, analysieren und in Handbüchern oder im Internet nachschauen. Das ist halt so.
Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir so einen PowerShell-Befehl oder sowas und wenn ich den 3-mal im Monat brauche, dann kann es trotzdem passieren, dass ich mir den jedes Mal neu zusammensetze, aber ich weiß halt, wie es geht.
Ja. Ne?
Genau. Also es gibt aber auch andere Beispiele. Es gibt natürlich viele schlechte Schulungen und Zertifizierungen, wo ich nicht so zufrieden war, aber es gibt da einen Hersteller, die machen das goldrichtig. Wenn man die Schulung besucht hat, kriegt man automatisch einen Gutschein für die Prüfung. Mhm. Ansonsten kostet die Prüfung 120 Euro. Das ist auch noch human. Die Prüfung kannst du von überall ablegen, von jedem beliebigen Rechner. Brauchst halt nur Internet. Ein paar Multiple-Choice-Fragen, aber ganz wenige. Das meiste ist Lab. Du kannst alle Dokumentationen des Herstellers nutzen, du kannst die Schulungsunterlagen nutzen, du kannst das Internet nutzen, du kannst Google nutzen, alles kein Problem. Die Fragen sind so gestellt, dass du garantiert nichts bei Google findest. Du musst verstanden haben, wie das Produkt funktioniert. Wenn du es verstanden hast, und wenn du weißt, was die meinen, und du hast das Produkt verstanden, dann weißt du, wo du nachgucken musst und kannst die Fragen richtig beantworten und das richtig machen. So, wenn du das Produkt schon länger kennst, machst du es aus dem FF. Und das finde ich, das ist eine richtig coole Prüfung. Die muss ich auch alle paar Jahre mal wieder neu machen. Gerne, weil ich muss auch die Schulung nicht besuchen. Ich kann auch, wenn ich sage, ich bin fit, kann ich einfach so mir einmal, die empfehlen immer so ein kurzes Werbevideo, sage ich immer dazu, mal so in 20 Minuten Teaser einmal angucken, what's new, was ist so neu, was ist anders. So ein bisschen Marketing muss immer mit rein, das ist klar. Aber das reicht, wenn man sich mit dem Produkt auskennt. Und dann kann man die Prüfung locker bestehen. Ja, wer aber halt sich nicht vorbereitet, das Produkt nicht verstanden hat und versucht, das mit Google zu machen, das funktioniert nicht. Mhm. Da kommst du nicht durch. Und das ist dann wirklich eine Zertifizierung, wo ich sage, die hat Hand und Fuß, weil du bestehst nur, wenn du weißt, wie es geht und wenn du weißt, wo du nachgucken musst. Ja. Also das, was du in der Praxis wirklich brauchst, die ist wirklich praxisnah. Nicht so wie damals meine MCSE 2003, wo der Prüfer, wo der Trainer gesagt hat, ja, bei AD Design musst du wie Microsoft das und das hören, aber in der Praxis machen sie bitte so und so.
Ich erzähle euch mal, ich muss das mit diesem MCSE für 2003, ich muss das aufgreifen, weil das ist mit das dunkelste Kapitel in meiner Karriere. Ich war, kurz nach der Ausbildung habe ich den Arbeitgeber gewechselt und ein Teil des Namens dieses Unternehmens oder ne, der Firmenname und dann Projects and Qualifying. Projects war halt das Projektgeschäft. Qualifying war anno 2002 die Durchführung von Schulungen. Und diese Firma hat sich zu großen Teilen damit über Wasser gehalten, dass wir Schulungen gemacht haben, Mockkurse, bezahlt vom Arbeitsamt. Das heißt, hast dann quasi am Freitag, haben die Kollegen aus der Technik da gestanden, Streichhölzer, und dann haben wir Streichhölzer gezogen, wer die nächste Woche dann oben den übertrieben, jetzt nicht, ne, nicht respektlos gemeint, den arbeitslosen Busfahrer, Maurern und ehemaligen Köchen Windows Server einzutrichtern. Und das sind genau diese Kurse gewesen, wo wir heute noch immer so sagen, ah, das ist wieder so ein, ne, ist wieder so ein Arbeitsamt MCSE. Genau diese Kurse waren das. Das war unfassbar übel, ne? Weil den Leuten, die kamen halt nur aus diesen Maßnahmen und denen fehlte einfach alles. Ja, natürlich hattest du welche dabei, die waren ein bisschen fit, aber in der Regel saßen die da und die wussten gar nicht, was du von denen willst. Ja, und du hast dann so weiß nicht, 1000 Seiten Papier gehabt und dann so, ja, dann gehen wir jetzt mal durch, ne? Was ist ein DNS? Was ist ein Active Directory? Und oh, fürchterlich. Nach so einer Woche warst du einfach ein Wrack.
Das, was du erzählst, das habe ich in Hamburg damals, wo ich mein MCSE gemacht habe, genauso erlebt. In dem Schulungszentrum hingen die ganze Zeit solche Leute vom Arbeitsamt ab, haben da permanent irgendwas studiert, gelesen. Dann haben die Woche mitgemacht, wo erstmal der erste war halt mit Windows XP, war damals ganz frisch, und dann später die ganzen Serversachen. So, ich habe die Woche durchgezogen. Ich habe ja auch schon bei der Bundeswehr vorher schon jahrelang AD-Administration gemacht, war alles nichts Neues. Ja, hast du einmal die Schulung mitgemacht, die eine Woche, und habe direkt einmal am Freitag Prüfung abgelegt. Bumm, fertig. So, und die haben dann noch wochenlang da gehangen und haben dann mehrere Prüfungsversuche gebraucht. So, und die haben gesagt, wie machst du das? Und so, ja, ich habe das schon ein paar Jahre gemacht, ich weiß, wie das geht. Und das Schwierigste war tatsächlich am Ende die siebte Prüfung, die MCSE AD-Design, weil da war tatsächlich viele Sachen, wo wir sagten, das will Microsoft hören, aber in der Praxis machen wir das auch anders. Ja, in der Praxis geht's anders. Das will auch Microsoft hören in der Prüfung. Und da musstest du wirklich lernen, was will Microsoft hören. Das hat sich später auch geändert und gebessert, aber der 2003 war das tatsächlich, du musstest das auswendig büffeln. Aber das hast du eine Woche reingetrichtert und wie war das Bulimie-Lernen, ne?
Das ist aber wirklich furchtbar. Also ich habe das auch schon bei anderen Prüfungen gehabt. Also ich bin da auch so ein bisschen in meinen Mustern gefangen. Also ich will eine logische und inhaltlich korrekte Antwort abgeben. Wenn das nicht gewünscht ist, ja fuck it, dann ist es nicht meins. So. Mhm. Und das hat schon dafür gesorgt, dass ich das ein oder andere Mal bei Prüfungen nur ganz knapp ins Ziel gekommen bin und habe mich dann fürchterlich aufgeregt im Nachgang. Und alle dann natürlich in meinem Team sagten, Christian, wir haben es dir gesagt, ne? Wir haben es dir gesagt. Und ich denke mir dann so, das kann doch nicht die Lösung sein, das Falsche hier anzugeben und zu lernen. Da bin ich einfach in meinem Muster gefangen. Aber ich wollte gerade noch was kurz sagen zu dem Thema, was du gerade hattest, Falk. Also ich finde, es ist nobel, wenn man eine Schulung besucht, dass man dann auch die Zertifizierung direkt mitmachen kann. Weil ich glaube, das ist so ein Stückchen weit für viele Hersteller auch eine Cash-Cow, so eine Prüfung.
Ja.
Also Patrick sagt es ja auch, so zwischen 150 und 500, 600 Euro, je nach Stufe, ist ja durchaus Usus. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für die Zuhörenden, die das so nicht kennen. Es ist ja meistens so, man beginnt bei irgendeinem Hersteller, in irgendeinem Themengebiet als Associate, als Assistent, dann kommt der Administrator, dann der Engineer und dann gibt's verschiedene Zwischenstufen. Und das Höchste ist bei vielen einfach der Architect. Und da kannst du dir halt mal schon sicher sein, damit du diese Stufe erreichst, machst du deine 8-9 Zertifizierung. Die kosten dich alle dann 400-500 €. Ja? Und rechne das mal durch und dann für jede Zertifizierung vielleicht nochmal einen zweiten Versuch. Das geht ins Geld. Und man muss ja auch ganz fairerweise sagen, du lernst ja auch dafür. Das machst du ja auch nicht in deiner Freizeit, weil es dein Hobby ist. Vielleicht in Teilen, aber in aller Regel ist es auch Arbeitszeit. Und der Ausfall in deiner Funktion ist ja auch wieder ein monetärer Ausfall, sage ich jetzt mal. Also das ist nicht billig, sich zu zertifizieren. Nur, dass du halt auf LinkedIn ein bisschen flexen kannst, was für ein cooler Typ du bist. Und das ist übrigens auch das, was ich immer so am lustigsten finde. Wenn du dann so Leute hast, die diese Sales-Zertis machen, von denen du es gerade hattest, Patrick, die man in 30 Minuten durchklickt. Und dann kommt halt dieses mein Zertifikat auf LinkedIn teilen. Und dann kommt sowas wie, danke an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Dann denke ich immer so, was ist los mit dir?
Direkt wieder an die Kollegen denken. Weil wir hatten bei uns so eine Wall of Fame bei uns in der Firma, wo halt viele, viele Jahre lang irgendwie nur der Patrick hing und vielleicht halt Sales-Leute noch. Ja, und dann kam ich halt noch dazu und ich sah, och, da hat ja jemand die Latte schon ziemlich hochgehängt, da muss ich ja mich ranhalten. Ne? Und dann kamen halt von mir noch Zertifikate dazu. Und irgendwann sah man dann von einem technischen Kollegen so ganz verschüchtert, so in der Mitte so einen kleinen VMware TSP, so einen von diesen kostenlosen, ich klicke das mal durch, Prüfungen, Zertifizierungen aufploppen. Der sich halt sonst aber auch nie für Zertifizierungen interessiert hat. Ne? Deswegen war das witzig. Nicht, weil man jüngere Kollegen nicht fördert, sowas zu machen, aber.
Aber das ist ja schön, weil das kann ja auch eine Motivation sein. Also ich merke das bei meinem Arbeitgeber auch, da, also das, was Patrick vorhin sagte, ne, für ein Unternehmen sind Zertifizierungen wichtig, weil Partnerstatus und es gibt ja auch wieder mehrere Abstufungen als Partnerstatus. Und je höher gestellt du als Partner bist bei einem Hersteller, desto mehr Vorteile hast du. Vielleicht kriegst du dann kostenlos mehr Schulungen oder du kriegst bessere Verhandlungspositionen bei großen Projekten, dies, das. Also das variiert stark von Hersteller zu Hersteller. Deswegen sind natürlich Beschäftigte in Unternehmen wie wir auch angehalten, uns zu zertifizieren, weil es ja dem Unternehmen was einbringt. Also es ist ein Invest in die Menschen, aber auch in das Geschäft als solches, kann man ja sagen. Und wenn du dann halt so Kollegen hast, die halt einfach mal ohne Probleme in 1,5 Jahren 20 Zertis reißen und du für 9 Stück 3 Jahre brauchst, da kickt dann der Impostor schon hart, muss man sagen. Ja,
ist so.
Und was ich eigentlich gerade noch sagen wollte zu Falk war, was ich ganz furchtbar finde, und das habe ich auch bei einigen Herstellern im Laufe der Jahre festgestellt, dass es Zertifizierungen gibt, wo der Hersteller erfordert, dass du eine von ihm abgehaltene Schulung besuchst. Also den umgekehrten Weg.
Komm, sag's, VMware. So, VMware, komm,
sag's. Ja, VMware wollte ich sowieso erwähnen. Ich habe mich ja damals schön, weil ich das auch wollte, wie mit damals Virtual Infrastructure 3, ne, also VI3, ASICS 3.0 zertifiziert, ne, schön brav 3.0 zertifiziert. Dann hat man was in Schulung gemacht, dann war man VSphere 4 oder damals noch, ne, war es nicht VSphere 4, aber VCP 4, VCP 5, alles gut. Und dann kam ja die lange Durststrecke für VMware, weil die haben ja da 5.1, 5.5 rausgebracht und dann bis 6.0 kam. Was haben sie gemacht? Dann plötzlich liefen die Zertifizierung auch ab und dann hieß es, ja, ihr habt noch, wurde nochmal verlängert und nochmal verlängert, bis 6.0 Prüfung endlich rauskam. Und dann gab es 2 Kurse, What's New, was 2 Tage ging. Du musstest dir teilnehmen, damit du Prüfung ablegen kannst. Ich habe mich dann wegen Termine, also ich habe bei der 2. Schulung angemeldet. Die erste hat stattgefunden, die 2. wurde einen Tag vorher abgesagt, nicht genügend Teilnehmer. So. Und ja, dann durfte ich die Prüfung nicht ablegen. Ja, und dann kommt die M um die Ecke, ja, dann machst du nochmal 5 Tage. Oh. Ich mache dann nicht mal den 5-Tage-Grundkurs und erzähle dem Trainer, wie es funktioniert. Wenn ich das schon seit zig Jahren mache. Und da habe ich gesagt, nee, ich zertifiziere mich nicht mehr. Da habe ich auch lange mit dem Geschäftsführer diskutiert. Er hat dann andere Leute zur Zertifizierung geschickt, damit er den Partnerstatus hält. Und ich habe das einfach sein gelassen. Ja, dann bist du nicht zertifiziert. Ist mir doch egal. Ne? Und mich haben trotzdem auch die Kollegen aus anderen Systemhäusern, aus den Partnersystemhäusern, haben mich angerufen, wenn die Hütte brennt. Weil die wussten, ich kenne mich damit aus. Und das reicht mir. Irgendwann hat man diesen Level erreicht, dass man sagt, ich brauche das nicht mehr. Man hat vielleicht auch einen gewissen Stand bei seinen Kunden, bei allgemein, man ist bekannt, im Grunde Hund, ne, so wie wir. Und dann braucht man gar nicht mehr so viel, außer natürlich für den Partnerstatus. Und das kostet richtig Geld, weil es sind die 5 Tage Schulung und dann noch die Prüfung ablegen bei PersonView. bei VMware, das hat richtig, richtig Asche gekostet. Und die VSNU-Schulung war ja noch günstig mit knapp 2000 Euro. Ja, das ist nicht ohne, ne? Das ist kein Pappenstiel.
Das ist aber Falk, das ist genau der Grund, warum ich jahrelang nicht VMware zertifiziert war. Weil ich mich geweigert habe, denen das Geld dafür in den Rachen zu werfen. Mein erster VCP war ein VCP 5, weil ich eine Schulung in Düsseldorf gefunden habe, die nur 4 statt 5 Tage war, weil ein Tag ein Feiertag war. Hm. Kostete natürlich das Gleiche, aber ich war nur 4 Tage statt 5 Tage weg. Und dann sitze ich dann mit 5 anderen in dieser Prüfung und der Trainer geht so die, ne, guckt so, geht so die Namen durch und dann Tellisten. Ich so an. Also du hast doch einen Blog, oder? Ja. Du bist doch wie Expert, oder? Ja. Warum sitzt du hier? Ich so, weil ich die Prüfung machen muss und ich muss dafür den Kurs machen. Endete dann darin, dass ich dann quasi irgendwie ab Stunde 3 in dieses Training mit eingespannt war. Und ich da einfach echt nur meine 4 Tage abgesessen habe, damit ich dieses Course-Requirement habe. Und
schlimm.
Dann habe ich ja dann VCP 5, dann VCP 6 gemacht. Ich habe noch wenn du einmal ein VCP hattest, konntest du ja dann auch andere Tracks wählen. Ich habe dann noch ein VCP für VDI gemacht und so, alles schick. Wollte dann eigentlich mein VCAP machen. Das waren ja schon 2 Prüfungen, einmal Deploy, einmal Design. Mhm. Dann habe ich Deploy gemacht und dann kam mal wieder in dem Jahr wieder andere Prüfungen. Dann habe ich das mit dem Design nicht in Angriff genommen. Und dann passierte das, wo keiner mit gerechnet hat, konnte mein VCAP nicht mehr verlängern.
Oh.
Warum? Ja, weil er abgelaufen war. Es gab kein Delta. Hm. Was war die Lösung von VMware? Du machst nochmal ein VCP. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, fuck it. Ich bin raus.
Das kann ich so nachempfinden. Und das ist halt wirklich genau das Thema. Also ich habe jetzt auch bei einem Hersteller die Architekten Zertifizierung erlangt und ich habe dann jetzt halt so ein großes Sheet und da steht drin, wann habe ich welche Zerti gemacht, wann läuft die ab, damit ich weiß, wann muss ich wieder was nachlegen, bevor das alles abläuft. Weil das ist ja dann das Schlimmste, was du machen kannst. Du hast 8, 9 Prüfungen hinter dich gebuckelt und dann verpasst du halt dieses Datum, um nochmal eine einfache nachzuschieben oder dich zu rezertifizieren und dann fängst du bei 0 an. Und das ist für mich reine Geldmache. Das hat keinen logischen Grund, weil jemand, der so tief drin ist, dass er einen Architektenstatus hat, da kannst du mir nicht erzählen, dass die Person, wenn die mal 1, 2 Jahre raus ist, bei 0 anfängt. Wirklich nicht. Also.
Und da fand ich zum Beispiel, das hat Cisco mit den CCIEs, also mit der höchstmöglichen Zertifizierung bei Cisco sehr, sehr gut gemacht. Den musstest du auch regelmäßig verlängern. Das war ja auch ein Written Test und einmal, glaube ich, eine praktische Prüfung.
Praktische war alle 4 Jahre.
Genau, du musstest, glaube ich, alle 4 Jahre die Praxis machen. Hast du das nicht gemacht? Hast du trotzdem deine weltweit eindeutige Nummer behalten und warst dann halt CCIE-Alumni irgendwas?
Mhm. Das ist clever.
Das finde ich fair. Ne? Wenn du es so weit hochgeschafft hast, dann zu sagen, okay, der Typ muss es ja drauf gehabt haben, also lassen wir ihm diesen Zertifizierungsstatus dann halt als Alumni, finde ich völlig sauber.
Finde ich auch, weil es wird ja nicht, also das ist ja nicht weniger wert, was du vor 5 oder 10 Jahren gemacht hast, bloß weil es vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz aktuell ist, weil du kommst ja wieder rein. Du hast ja wirklich mehrfach bewiesen, dass du die Fähigkeit hast, dich auf den Hosenboden zu setzen. Und genau. Von daher, ich kann mich dran erinnern, so Anfang der 2010er, als ich noch frisch in der Branche war, war ich auch in der Schulung bei damals noch HP, weil ich war nämlich ja auch kurzzeitig mal HP Unix Admin. Und da saß in der letzten Reihe halt auch einer, der die ganze Zeit auf dem Laptop sein eigenes Ding gemacht hat. Und dann habe ich den auch mal gefragt, sag mal, was machst du denn hier? Du nimmst doch gar nicht teil an der Schulung. Da meint er so, ja, ich will nur die Prüfung machen. Dafür muss ich halt eben in der Schulung gewesen sein. Und ich find's eigentlich auch ganz geil, wenn ich mal meine Ruhe habe, weil im Büro klingt das Telefon die ganze Zeit. Und weißt du, hier kann ich mal Dinge ausprobieren auf Hardware, die nicht produktiv ist. Und dann mache ich halt ein bisschen was, höre euch ein bisschen zu, trinke ein bisschen Kaffee und mache halt die Prüfung am Freitag. Und das ist halt verrückt.
Wir haben das jetzt sehr viel aus der Dienstleister und Selbstständigen beziehungsweise im Prinzip eingesetzt in mehreren Unternehmen jetzt beleuchtet. Ich habe das im Prinzip von der anderen Seite angefangen, beziehungsweise ich war anfangs auch kurz bei einem Dienstleister. Da kommt vielleicht auch ein bisschen meine so jetzt vielleicht doch Abneigung zu Zertifizierungen her, weil da war das so mit Kreuz mal an, welche Begriffe du kennst und dann schreiben wir da irgendwelche Zertifizierungsnamen hin, die keiner nachprüfen kann und verkaufen dich dazu 300% bei einem Kunden. War ich nicht lange bei dem Unternehmen. Überraschend. Da gibt's aber auch die andere Seite, weil ich wollte, das habe ich ja darauf gebracht, dass ich keinen Bock mehr habe, bei einem Dienstleister zu sein. Ich möchte gerne in einem Angestelltenverhältnis. Und das habe ich dann ja eben auch gemacht. Und da musst du aber leider vorher ja dann wirklich diese, ich habe in den letzten 10 Jahren irgendwie 3-4 Mal den Arbeitgeber gewechselt. Und da bist du dann ja dann aber doch so ein paar Mal beim Arbeitsamt und dann kommt dieses gleiche Multiple Choice. Welche Begriffe da kennst du da schon mal? Schreib, wertet ihr zu diesem Überbegriff mal das Level Anfänger bis Experte zu. Und genau, und dann wird da eben geguckt, okay, kannst du da im Prinzip vorsitzen und nicht verzweifeln und dich wieder einfinden oder nicht. Aber dann gibt's auch bei den Arbeitsämtern gerne mal und auch bei Jobcentern oder den ganzen Ablegern davon dann auch gerne mal diese Methodik, wir schicken dich mal auf eine Fortbildung, weil du hast zwar die letzten 8 Jahre Windows AD administriert mit dem ganzen Stack drunter und so weiter und so fort, aber du machst jetzt mal den ECDL, den European Computer Driving License Test, damit man sicher sein kann, dass du auch auf einem Windows 98 PC einen Drucker einrichten kannst. Vielen Dank.
Geil.
Solche Geschichten. Und das ist eben was, das kenne ich halt, gut, ich hatte nur diese beiden Anlaufstellen, also einmal IT und eben Tech Marketing. Das kommt, das habe ich halt extrem viel gerade in dem ganzen Netzwerk- und Dienstleisterbereich eben gesehen, wie sie da auf ganz bestimmte Zertifizierungen dann eben aus sind, natürlich für ihren Partnerstatus. Die absolut nichts damit zu tun haben, ob du für dieses Kundenprojekt eingesetzt werden kannst. Und in den meisten Fällen wird ja bei der Projektvergabe geguckt, ist das Unternehmen mit diesen Zertifizierungen, beziehungsweise irgendein Mitarbeiter, der irgendwo sitzt, dafür eingesetzt, okay, wir reden mit dir weiter, welchen Mitarbeiter du uns schickst, da sind wir relativ flexibel in den meisten Fällen dann am Ende des Tages noch. Zumindest war das damals bei mir in dem Laden so. Da wird dann auch nicht großartig geguckt, okay, du machst das jetzt schon die ganze Zeit, du kannst da einigermaßen vorsitzen und Sachen bedienen, dann kriegen wir dich auch das in das Projekt rein. Das habe ich dann auf der anderen Seite auch mit dem ganzen Multimedia-Zeugs dann nochmal zu. Ich habe manchmal so Kundenprojekte oder so alle paar Monate klopfen was Öffentlich-Rechtliche bei mir an und möchte wissen, welche Final Cut Pro oder Adobe Premiere Zertifizierungskurse von China Flower Power Ho Chi Minh City XY Firma ich da jetzt abgelegt hätte. Und ich muss dann sagen, nee, sorry, ich mache das erst seit 8 Jahren, aber was die da können, mache ich auch. Dieses Nachfrage und dieses spezielle Einschießen auf, wir wollen jetzt eine ganz bestimmte Zertifizierung haben für den Partnerstatus, ist halt eine Gelddruckmaschine. Und dadurch, dass es eben mittlerweile dann auch die Kunden eben so gefressen haben, dass sie es abfragen, funktioniert das ja, obwohl es eigentlich nicht so viel praktische Relevanz hat.
Ja, jein. Also in der Technik hat das schon eine gewisse Relevanz, weil es gibt ja auch wenn man mal jetzt über VMware schimpft, die ersten Prüfungen, also damals, als ich mein VCP 3 gemacht habe, war die Prüfung schon so, du musstest schon wissen, wie das Produkt funktioniert. Mhm. Also von daher, um das Ganze zu bestehen, hast du dieses Grundlevel auf jeden Fall erreicht. Du bist nicht unbedingt Experte, aber auf jeden Fall kann man damit sicherstellen, dass du die Grundfunktion und die typischen Stolperfallen kennst und weißt, unfallfrei eine Installation hinbekommst. Das ist schon mal gut, weil ich habe auch genügend Installationen gesehen für nicht zertifizierten Unternehmen. Was die dann teilweise hinzimmern, grausam, da wäre vielleicht so eine Schulung nicht verkehrt gewesen. Mhm. Von daher ist das nicht schlecht, auch bei HP, ich war in Böblingen gewesen, da haben wir da Server auseinandergepflückt und so weiter. Da hast du echtes Blech in der Hand gehabt, was noch gar nicht produktiv ist, sondern was erst demnächst rauskommt. Das heißt, du wusstest schon ganz genau, wenn der Server rauskommt, weißt du, wie du den zu warten hast, wie du den zerlegen kannst, was du da reparieren kannst und nicht. Und kannst da, und das war gut, hast du handfest was gelernt. Es gibt genügend Schulungen, wo du handfest was lernst. Es gibt aber leider auch ganz viele Sachen, wo halt Geld gedruckt wird. Und manche Unternehmen verfallen halt in so eine Spirale. Und ich habe ja vorhin ein bisschen geschwärmt, ich kann ja einfach mal einen Namen nennen, wenn wir schon über VMware herziehen. Meine Datacore-Zertifizierung habe ich auch schon Ewigkeiten, seit 2008, glaube ich. Und immer wieder renewed und Da kannst du bei der Prüfung alles benutzen, was du möchtest. Und das ist halt so, da geht es darum, du musst halt wissen, wie es geht. Die wollen Leute draußen haben, die wissen, wie es funktioniert. Die wissen, wie man damit umgeht, wo man nachgucken muss, damit du das Ding sauber administriert kriegst, getroubleshootet bekommst und so weiter. Das wollen die sicherstellen. Und dann finde ich das sinnvoll, dann finde ich auch gut, dass sie sagen, es ist verpflichtend, dass du zertifiziert bist, damit du das installieren darfst. Das ist eine Software, die extrem flexibel ist, damit kannst du viel erreichen, damit kann man auch viel Scheiße bauen, die ich leider auch schon gesehen habe, von Leuten, die keine Schulung besucht haben und nicht zertifiziert waren. Dann weißt du ganz genau, die haben es nicht verstanden, die haben irgendwie mal was eingelesen vielleicht, aber haben nicht verstanden, wie es funktioniert. Und machen dann natürlich grobe Fehler, die dann zu blöden Downtimes bei Kunden führen. Und das wollen wir alle nicht.
Ja gut, bei DataCore war es ja damals auch so, du musstest ja dann auch da einen ganzen Stapel Papier als DCIE dann für jede Installation machen. Das ist ja abgenommen worden, da gab es Tests, die beschrieben waren und so weiter. Und
genau.
Wenn die Installation halt nicht von einem DCIE gemacht wurde, dann gab es da ja auch keinen Support drauf, ne?
Doch, du konntest die von einem DCIE abnehmen lassen, nachträglich.
Ja, nachträglich dann, ne? Aber
ja, also konntest du installieren und dann, wenn du keinen DCIE hattest, konntest du einen beauftragen, der die Installation anschaut und abnimmt und unterschreibt.
Da bist du ja schon ein ganzes Stück näher am Produkt dran. Also ich meinte tatsächlich eher mit, wir grasen hier mal grobe Parameter ab und sagen dir gar nicht, was die Projektsituation sein soll, aber nehmen dich nicht ins nächste Gespräch, nur weil du in dem Moment nicht das richtige Kreuz ankreuzen konntest oder der Kunde da was anderes haben wollte. Das ist halt der Teil, wo diese Einstiegshürde mich sehr, sehr genervt hat. Aber wir haben jetzt ja auch noch so einen Punkt mit drinstehen. Wie bereitet ihr euch denn auf Schulungen vor? Also gibt's da irgendwelche Best Practices, die ihr habt? Ich weiß, Patrick liebt das Wort, aber wie bereitet ihr euch auf solche Sachen vor?
Klassische Beraterantwort, Marius, it depends. Nee, aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass einfach unterschiedliche Menschen unterschiedliche Lerntypen sind. Also ich zum Beispiel, ich hasse es, in Schulungen sitzen zu müssen, halte aber selbst gerne Schulungen, was ein bisschen ironisch ist. Aber meistens fehlt mir bei so kommerziellen Schulungen der rote Faden und es gibt viele Dinge, die habe ich mir halt 100-mal schneller selbst beigebracht. Von daher bin ich ein großer Freund davon. Sag mir, was in der Zertifizierung drankommt. Sag mir vielleicht auch irgendwie, hier guck mal, hier kannst du das PDF kaufen oder so. Dann fahre ich mir das rein. Und was ich sehr gut finde, was viele Hersteller mittlerweile anbieten, sind, dass du halt, wenn du so eine Schulung kaufst mit Zertifizierung, dann kannst du die Schulungsunterlagen halt on demand dir selbst durchlesen und hast parallel so eine Schulungsumgebung in irgendeiner Cloud. Ne? Das heißt, wenn du jetzt für Produkt X irgendwas lernst, dann hast du dann VMs, die laufen da halt und da kannst du es ausprobieren. Und das mache ich halt wirklich, bis ich sattelfest bin. Und dann mache ich halt einfach so eine Prüfung. Und da komme ich eigentlich immer ganz gut mit zurecht. Multiple Choice finde ich ganz furchtbar. Da mache ich mir dann Notizen aus dem Curriculum und versuche, die blöde auswendig zu lernen. Aber so Prüfungen versuche ich einfach nicht mehr zu machen seit Jahren. Also da mache ich einen Bogen drum. Und das ist so meine Vorgehensweise. Sieht das dann bei euch aus?
Also für Schulung bereitet man sich vor, sondern die besucht man. Für die Prüfung bereitet man sich eventuell vor. Eventuell kommt drauf aufs Produkt drauf an. Ich mache auch manchmal Schulungen, wo es gar keine Prüfung gibt, oder mache die Schulung ohne Prüfung, weil mir geht es dann um die Schulung, um das Wissen, was man da vermittelt kriegt. Teilweise weiß man ja auch schon einiges, aber trotzdem, wenn man einen guten Trainer hat, hat er noch, und der aus der Praxis kommt, kann der einem noch viele, viele Tipps geben. Und gerade so die Kaffeepausen zwischendrin sind immer ganz hilfreich. Da gibt's nochmal ein paar Hints nochmal abseits der Schulung. Die sind immer sehr, sehr hilfreich. Da lernst du eine Menge, da lernt man, da nimmt man was mit. Ja? Auch der Austausch mit den anderen Trainingsteilnehmern, das hilft ganz, ganz viel. Die Prüfungen sind dann, wenn das eine Prüfung ist, die nicht zu teuer ist und Sinn macht, macht man sie vielleicht. Ansonsten, ich als Selbstständiger, ich muss mich nicht zertifizieren. Ich habe da nichts davon. Ich verkaufe nichts. Außer mich selbst. Von daher muss ich das nicht, aber Schulung besuchen tue ich trotzdem, einfach um in gewissen Sachen fit zu sein. Und das ist halt, und da brauche ich keine Vorbereitung. Da, ja. Aber Prüfung vorbereiten habe ich früher, gerade so die VMware-Prüfung, da hat man trotzdem nochmal diesen nicht ganz erlaubten Guide, das PDF durchgegangen, ja, weil man kennt das Produkt, aber es kommen immer wieder so blöde Marketingfragen, die sind total nervig, weil mich hat das überhaupt nicht interessiert, der ganze Marketingkram. Und dann hast du dir einmal diese Beispielfragen und die Beispielantworten durchgelesen, dann wusstest du ganz genau, ach, in diese Richtung wollen die hinaus. Und dann, ich habe die meist gar nicht mal alle durchgemacht, sondern nur erstmal den Anfang. Und wenn du weißt, wie die fragen und welchen Blödsinn die abfragen, dann weißt du, worauf ich einstellen muss, dann bist du gedanklich schon mal in die richtige Richtung fixiert und dann läuft das schon.
Boah, Marketingfragen, ey, da reißt du gerade eine Wunde auf aus einer Sales-Zertifizierung, die ich machen musste. Wegen Partnerstatus, bla, und wir wissen ja 30 Minuten und das ist keine wirkliche Zerti, sondern du machst die halt, weil es ein Requirement ist. Da kommen dann so Fragen vor wie viel Prozent der Entscheidungen für IT-Innovation oder Käufe werden außerhalb der IT-Abteilung eines Unternehmens getätigt? Und dann steht da 12%, 27, 34, 48. Who cares, Alter? Ich will mich mit der Technik beschäftigen. Ist mir doch egal, wer jetzt die Entscheidung trifft.
Genau, aber Aber diese Zahl stand auf irgendeinem PowerPoint-Slide.
Ja, hast du bestimmt einfach nur geskippt, genau.
Ja, aber blöd ist, wenn du deswegen die Zertifizierung verscheißt und die halt 3-4 Mal machen musst. Ich meine, das kostet ja nichts bei diesen Prüfungen, aber dann musst du dir wirklich diese 60-Seiten-PDF ernsthaft durchlesen, um dir diese dummen Zahlen zu merken, die komplett sinnfrei sind und dir überhaupt nichts bringen.
Ja. Da gibt's einen Weg drumherum. Ich kann es ja sagen, ich bin bei meinem alten Arbeitgeber mal vom Kunden beauftragt worden. Die haben leider so eine blöde Umstrukturierung mitgemacht. Der Geschäftsführer hat die komplette Firma aufgeteilt in einzelne GmbHs und hat die natürlich alle gleichberechtigt. So. Und damit war die IT gleichberechtigt und nicht übergeordnet aufgehängt. Und damit ist das Ganze dann plötzlich, sind sie Provider. Ja, weil die sind ja alles Partnerunternehmen und ja, damit sind sie Provider, brauchten Provider-Lizenzen und mussten plötzlich zertifiziert sein. VMware zum Beispiel. Und dann, die mussten dann Prüfungen machen. Die mussten dann Sales-Prüfungen machen. Wovon die Admins überhaupt keine Ahnung haben und auch nicht den Nerv hatten, sich für die Sales-Prüfung da irgendwie fit zu machen. Und dann haben gesagt, du kennst dich mit VMware aus, ja? Kannst du mal durchklicken für mich? Da habe ich für den ersten durchgeklickert, ne? So. 2 Stunden und dann kam der, wann hast du noch mal einen Tag Zeit? Kannst du mal für alle nochmal durchklickern? Dann durfte ich für die ganzen Leute jeweils die Proben auch durchklickern.
Oh boy. Ja. Was Ähnliches durfte ich auch mal tun, ja.
Ja, die haben gesagt, wir müssen sales-zertifiziert sein, wir verkaufen ja nichts. Wir sind ja einfach nur leider reingefallen, weil die Firma umstrukturiert wurde und müssen jetzt einfach, weil wir diese Lizenzen kaufen müssen, brauchen wir jetzt diese scheiß Zertifizierung. Und ohne die kriegen wir die Lizenzen nicht und ja.
Geil. Partnermanagerinnen hassen diesen Trick.
Ja.
Wie machst du das, Claudia? Wie bereitest du dich vor? Du machst ja auch öfters mal Zertifizierung, höre ich, in eurem Podcast.
Kommt vor, ja, kommt vor. Also ich habe jetzt gerade eben, wenn ich mir so die Liste angucke, dann erinnere ich mich an 1-2 Schulungen. Über eine will ich überhaupt nicht reden, weil das hatte mit dem Thema zu tun.
Alcatel.
Exakt, Alcatel. Telefonie, OXO Connect.
Die kannst du auswendig lernen.
Ja, schon klar. Aber ich habe die Schulung vorher gemacht, weil ich nie mit Telefonie zu tun hatte davor. Und das andere war, das waren ja sogar 2 Trainings, ne? Für Nutanix. Ansonsten, wenn ich so gucke, 100% Study Guide. Ne? Study Guides und einfach Self-Study, wenn es ein Thema ist, wo du eh schon Firmen bist. Oder wo es reicht, wenn du da mal für die wichtigen Schlagworte wie 12% oder sowas in einem Webinar durchguckst. Eigentlich 100% Self-Study. Ich bin jetzt auch nicht so der Schulungstyp, muss ich sagen. Wir hatten auch, glaube ich, mal so ein Deal irgendwo bekommen, wo es ganz tolle Schulungsvideos gab. Konnte ich genauso wenig mit anfangen. Fand ich furchtbar. Fürchterlich. Der hat mir viel zu langsam gesprochen und hatte keinen roten Faden, das hat keinen Spaß gemacht.
Das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Also ich habe da lieber ein Textdokument, wo ich mit Jorgen F. und mir selbst das, was mich interessiert, rauslesen kann. Videos oder auch geil neulich gehabt, Videos, die du nicht skippen kannst oder die du nicht, wo du nicht ans Ende gehen darfst und dann die letzten 10 Sekunden, sondern du musst mindestens 70% des Videos in 1 oder 1,5-facher Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Und dann hast du vielleicht auch jetzt hier kein Shaming, ne? Also wir sind alle keine Native English Speaker, aber dann hast du vielleicht doch den einen oder anderen Dialekt, dem du nur sehr, sehr schwer folgen und ihn ertragen kannst. Das ist aktive Körperverletzung, sorry.
Hat schon mal jemand bei Alcatel solche Prüfungen gemacht? Weil exakt das ist dann irgendwie, ich glaube, das sind Franzosen oder so, die sind absolut, wie du schon sagst, kein Shaming, aber die geben sich nicht mal Mühe. Nee, überhaupt nicht.
Ich sag dann jetzt mal besser nicht, dass die Erstellung dieser Videomaterialien und auch teilweise Kursprogramme durchaus Teil von meinem Tagesgeschäft ist bei vielen Unternehmen.
Ja, aber du machst ihn gut. Also
ich versuche mich da schon als Editor und so weiter einzubringen und teilweise sagen so, dass ich kann euch das so schneiden, aber ich weiß nicht, ob das Leute verstehen wollen. Und da mache ich tatsächlich über die Hinterhand tatsächlich bei vielen auch Zertifizierern, die lockern wir diese ganzen Kursprogramme gerade auf. Ich glaube, ich kann keinen Namen nennen dazu, aber wir haben tatsächlich einen relativ großen auch Network-Provider, bei dem wir das ganze Schulungsmaterial gerade umarbeiten, damit das zum einen eben, ich sag's mal so, jetzt auch für Generation TikTok aufnehmbar ist und zum anderen aber tatsächlich auch Inhalte vermitteln. Na, es ist, ich weiß, es ist scharf gesagt, aber es hat sich ja tatsächlich von der Aufmerksamkeitsspanne und auch von der Art und Weise, wie die Leute dieser Generation dann eben Inhalte aufnehmen, haben sich halt Dinge geändert.
Es ist so.
Für die ist das Frontalprogramm mit, hier ist ein 200-Seiten-PDF, da hinten kannst du googeln, wenn du ein bisschen kreativ bist, nicht mehr der richtige Ansatz.
Ich stelle mir gerade vor, so Schulungsvideos so als Insta-Reel aufgenommen. So, willkommen bei der Cisco Challenge. Zeigt uns mal die höchste Uptime. Schreibt's mir in die Kommis.
Nee, das ist ja noch alte Generation YouTube, Christian. Da bist du zu alt für. Aber es ist leider überraschend nah dran. Naja, ich schicke euch nachher mal jetzt.
Ja, ich bin aber tatsächlich auch Typ Self-Study. Wobei wir da immer noch, Claudia und ich, wir sind uns da immer uneinig. Mittlerweile das meiste, was wir an Self-Study-Material haben, ist meistens dann irgendwie so, ne, EPUB, irgendwie DRM, PDF-Gefrickel, schlimm genug, wenn man sich das dann teilen will.
Wir machen ja häufig dieselben, ne? Wir machen ja häufig dieselben.
Genau.
Und dann ist halt auch das Buch im Regal, so schön es ist, halt schwierig.
Genau. In der Regel auch immer so, ne, du hast ja diesen Study Guide und dann baust du dir aus diesem Study Guide nochmal deine eigene Zusammenfassung, mit der lernst du dann für die Prüfung. Und das funktioniert, zumindest für mich funktioniert das Bombe. Das hat für mich auch an der Uni damals super funktioniert. Da bin ich irgendwie völlig richtig aufgehoben.
Das mit den Videos, das habe ich leider auch gehabt bei diesen VMware-Sees-Kram. Da musst du die kompletten Videos anschauen. Ich habe aber ganz schnell mitgekriegt, du guckst dir aber die ersten 1-2 Minuten an und dann ziehst du hinten bis mindestens eine Minute vor Schluss, eine Minute, ein paar Sekunden und lässt dann die letzte Minute laufen. Das zählt da.
Wahnsinn. Ich habe neulich irgendwo auf Mastodon jemanden gesehen, der hat einen Videoplayer gebaut gehabt, der auch einen anderen Trick erkennt, wenn du es nicht skippen kannst. Ne, haben wir jetzt auch gehört, gibt's ja auch Videos. Dann ist ein berühmter Hack, einfach den Ton auszumachen im Player und anderes zu machen und das Fenster zu wechseln, also dass ein anderes Fenster im Fokus ist. Das kriegt der Player mit. Und dann pausiert er. Da denkst du dir so, wie sadistisch kann man bitte schön sein, sowas zu programmieren?
Ja, das ist aber auch das Miese bei HPE, weil die hatten sich auch irgendwann mal so eine lustige Sache ausgedacht namens Badges, wo man eben auch für den Partnerstatus zusätzlich zu den Zertifizierungen, die man ja schon machen muss regelmäßig, musste auch noch irgendwelche lustigen Tech-Talks durchgucken. Und dieser Player der möchte, dass du mindestens 60% guckst, sonst zählt das nicht.
Uff.
Das sind teilweise 2 Stunden oder sowas. Mhm. Das mach mal irgendwie so im Alltag. Da keiner Zeit für.
Ja. Pro-Tipp aus der Branche dazu, weil ich habe tatsächlich auch mit diesen ganzen, das hat ja teilweise auch Einfluss, wie du diese Videos bearbeiten musst, damit die diesen DRM-Player noch richtig funktionieren. Deswegen habe ich da tatsächlich ein bisschen Hintergrundwissen zu. Kauft euch ein 2019er MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar, weil das ist das Einzige, was die mit Web-API noch nicht hingekriegt haben, zu blocken. Du kannst auf der Touchbar, die Progressbar und so, das kann auch im Player deaktiviert sein, du kannst kein Vor- und Zurückskippen haben, aber die Touchbar wird dir immer noch die Länge des Media-Files anzeigen und darin kannst du mit Touch dann tatsächlich durchskippen, wenn du möchtest. Und das zählt ja, da du durchgeskippt hast, als vollständige Wiedergabe.
Uff.
Alright. Ich glaube, der Konsens in der Branche war, dass man das nicht mehr rauspatchen wird, weil diese MacBooks aussterben, aber naja, ich sag's mal so, wenn das für jemanden ein sag mal so, der möchte die Prüfung machen und muss halt davor vorsitzen, dann könnte man das probieren. Ich bin auch absolut nicht prüfungstauglich, also entweder sitze ich da mit einer Panikattacke oder kriegt da gar nichts auf die Reihe oder bin da eben im Prinzip voll gestresst und tue alles vorher schon aufhalsen, aber irgendwie entspannt in der Prüfung Inhalte abarbeiten, das kriege ich auch nicht hin.
Ja, das ist je nach Thema geht mir das aber auch so. Also ich gehe lieber mit zu viel Vorbereitung rein. Also ich bin mir immer relativ unsicher. Und meine Kolleginnen sind dann schon genervt, meinen so, Christian, ey, du bist garantiert auch so einer, der früher in der Schule sagt, oh, ich habe voll das schlechte Gefühl bei der Klausur und dann mit einer 2+ nach Hause kommen. War nicht so, aber bei den Zertifizierungen ist es häufig so. Aber ich finde, es ist aber auch wichtig, dass du die Situation ernst nimmst, weil wenn ich reingehe und mir sage, yo, das ist komplett langweilig und ich könnte da durchgehen, dann ist das manchmal eine Überheblichkeit, die man sehr schnell sehr schmerzhaft bezahlt.
Ist mir tatsächlich bei einer HP-Prüfung mal passiert, wo ich dann in der Prüfung saß und ich hatte mich dann auf ein neueres Modell eines Speichersystems eingestellt und mal fragten die zu dem alten Scheiß. Und ich so, ups, hast du gar nicht in der Hand gehabt, das Zeug. Und ganz, ganz knappes Höschen gewesen. Also aber bestanden. Aber da habe ich auch, da habe ich wirklich in der Prüfung gesagt, Alter, das geht nicht, das geht jetzt hier gleich total in die Hose, das gibt jetzt hier gleich 0 Punkte.
Und die 90% der gesamten Menge an Nervosität, die mit so einer Prüfung zusammenhängen, die kommen vor dem letzten Klick, oder?
Ja, natürlich.
Ja. Ne?
Das kommt drauf an, wie das Paniklevel ist. Ob man so ist, ich will jetzt einfach diesen Raum verlassen oder ich habe die Muße, mir das nochmal durchzulesen, dann baue ich das Paniklevel nochmal auf, genau.
Exakt. Das hatte ich bei der, ich glaube, was war das? 70411. Das war eine Prüfung von Microsoft, wo ich tatsächlich auch mal durchgerasselt bin.
Mhm. Im CSA war das.
Im CSA, ne?
Das war
doch zweite Prüfung, ADFS. Ich werde es nicht vergessen. Zumal, die hatten halt so furchtbare technische Schwierigkeiten an dem Tag in der Prüfung, im Prüfungscenter. Denen ist dann ständig die Verbindung zu Pearson View flöten gegangen und dann mussten die dreimal neu starten. Ich habe die Prüfung dreimal neu gestartet. Und dann ist man ja eh schon nervös und man weiß so, na, hast du halt ein bisschen auf Lücke gelernt und ja, das ist halt nach hinten losgegangen, ne?
Weil es gibt ja auch noch ein paar andere Anbieter, ne? Criterion kennen wir mittlerweile auch ganz gut. Da bin ich auch ein paar Mal, weil dann, ne, Remote-Prüfung gewesen, zu Hause, Homeoffice. Und dann bist ja dann mit der Webcam beobachtet und hin und her. Und habe ich diese Prüfung gestartet und dann brach die nach ein paar Minuten immer ab. Und der Inder hat sich dann über den Lautsprecher gemeldet, so, ja, das Webcam-Bild ist weg. Und ich so, ja, läuft aber, ne? Und dann war das nachher dann irgendwie eine Firewall-Regel. Also wir brauchen dann für Criterion-Prüfung haben wir immer eine Temp-Any.
Ja, aber ironischerweise auch noch eine WatchGuard-Prüfung. Auf dieser WatchGuard, ja, genau. Fehlte diese geil. Regel, genau.
Ja. Und das ist ja dann auch, das ist ja so creep, ne? Du bist zu Hause in deinem Büro und dir guckt dann irgendeiner da über die Kamera zu. Du kannst ja dann, ne, in der Nase bohren und sonst irgendwas. Oder einmal war das, also normalerweise trage ich ja eine Brille und dann habe ich halt die Brille mittendrin abgesetzt und dann auch wieder, ne, Prüfung gestoppt, so, ne, glaube ich, warum ich die Brille abgenommen hätte. Als ob hier irgendwo einer, ne, steht und mir da irgendwas moorst. Keine Ahnung. Also fürchterlich.
Ja, sowas ist wirklich schlimm. Also ich muss auch zugeben, ich hasse Remote-Prüfungen. Das mache ich nicht, weil das einfach nur purer Stress für mich ist. Du musst dein, also mein Arbeitszimmer ist meistens sehr messy. Also ich habe viel Bücher, ich habe hier viel Hardware stehen. Ich muss wirklich locker eine Stunde einplanen, um das alles so clean-desk-mäßig aufzuräumen, wie die das gerne hätten. Und ganz schlimm finde ich auch das Tooling immer. Du hattest ja vorhin gesagt, du musst ja Malware auf deinem Rechner installieren. Ja. Das ist halt so ein Thema. Und was aber auch manche Hersteller machen, ist, die geben dir so ein Live-Medium, von dem bootest du, dann ist es so ein Mini-Linux. Und da hatte ich den Fall, ich habe 3 Rechner ausprobiert und du musst halt 2 Webcams haben, ne? Eine, die dein Gesicht filmt, eine, die deine Hände filmt, damit man sieht, okay, du holst jetzt nicht irgendwie noch ein Papier aus der Hosentasche raus, also von der Seite so, plus Mikrofon. Und es, bei allen 3 Rechnern haben immer nur 2 von 3 Dingen funktioniert, weil irgendwelche Treiber nicht funktioniert hatten. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, nee Leute, das ist kacke. Ich fahre dann immer in den Prüfungscenter. Ich habe Glück, dass ich eins in zumutbarer Nähe habe. Und da ist halt so, die haben einen vorbereiteten Raum, ne, für Hersteller X. Da hockst du dich hin, da ist alles genauso eingerichtet, wie sie es haben wollen. Das kennt ihr auch, da gehst du hin und legst halt einfach sofort los. Nichtsdestotrotz bist du da ja auch nicht davon gefreit, dass man in so ein Szenario reinläuft, dass du halt, das habe ich jetzt auch schon einmal gehabt, das war auch ganz schlimm, wenn du eh schon ein bisschen nervös bist von einer großen Prüfung, die ein bisschen schwieriger ist. Und dann heißt so, ja, sorry, wir haben irgendwie die Umgebung verkackt, wir bauen die neu auf, braucht aber eine Dreiviertelstunde, weil du hast irgendwie so 10 VMs, die dann alle zueinander noch Verbindungen haben und müssen Unit-Tests durchlaufen. Und dann sitzt du da um 11 Uhr oder um 10 Uhr und musst noch eine Stunde warten. Und dann fängt auch schon so an, so dieser Mittagshunger sich anzumelden. Dann hast du eine Prüfung, die 4 Stunden geht. Und ich habe dann, glaube ich, danach, ich habe noch nie so viel Müsli-Riegel auf einmal gegessen. Da war die Kollegin von dem Prüfungscenter, die hatte schon Mittag mit mir und hat mir dann so Bananen und Müsli-Riegel rübergeworfen. Ich so, okay, dankeschön. Weil das hätte ich sonst einfach nicht überlebt. Es ist einfach eine pure Stresssituation, auch wenn du in dem Thema sattelfest bist. Also Remote-Prüfungen funktionieren für mich nicht. Da fahre ich lieber erstmal. Und wenn ich 2 Stunden wohin fahre, ist mir 100-mal lieber, als hier mein Zimmer umbauen zu müssen.
Ich habe auch noch eine ähnliche Story zu einer Remote-Prüfung. Das war aber noch Remote-Prüfung, bevor es cool war oder davor eine Pandemie stattfand. Das war zu meiner Ausbildungszeit. Da hatten wir, also ich komme nochmal zu der Ausbildungssituation, kommen wir in einer anderen Folge, aber das war damals in einem Berufsbildungswerk und wir haben das als Teil der Berufsschule haben wir damals, ich glaube, das war eine der letzten CCNA-Prüfungen, die ich da abgelegt hatte. Und da war halt unser Ausbilder mit dabei. Und hat uns da eben, wie man das kennt, hier Ranzen auf den Tisch, damit ihr nicht abschaut und so weiter, Bildschirme verdecken und da schaltet uns dann da vorne irgendwie dann an unseren Räumen, dann an unseren Plätzen jeweils die Prüfungssituation frei. Und das war ein, ich glaube, 81-jähriger Radio- und Fernsehtechniker, der sich irgendwann mal umgeschult hat, um uns ausbilden zu dürfen. Auch zu diesem Thema komme ich ein andermal. Der hat diesen schönen Beieffekt gehabt, dass der also in der meisten Zeit Webcomics gelesen hat und der anderen Zeit vorm Rechner eingeschlafen ist. Und der hat aber immer wieder so vor und zurück gewippt und hat aber auf der Maus rumgeklickt und hat es tatsächlich mal geschafft, so kurz vor Ende unsere Prüfung zurückzusetzen.
Oh.
Natürlich waren wir schuld, aber ist ein anderes. Aber das, ja, es ist schön, dass das immer noch passieren kann, dass wir das noch nicht gelöst haben. Naja, der hat es auch geschafft, einmal mein Zertifikat irgendwie zu verlieren. Aber
furchtbar.
Kommen wir mal zu.
Ja, ja. Aber kommen wir mal zu wirklich wichtigen Zertifizierungen. Kennt ihr das wichtigste Zertifikat, das man in der Branche braucht? Das von Homecase, aka Manuel Attuck, den man ja auch aus dem Kritis-Kontext kennt. Und auch daher, dass er auf Social Media einfach jeder dritte Satz ist, ich möchte alles anzünden und ich bin Professor
alles anzünden.
Angepisst, kann ich sehr gut nachempfinden. Ich rede natürlich von der Prüfung zum zertifizierten Kokosnusspflücker. Also er ist jetzt auch nicht so der größte Zertifizierungsfreund. Und Link können wir mal in die Shownotes packen. Kann man sich wirklich generieren lassen, denn ein Zertifikat, da kriegt man ein signiertes PDF zurück. Und das, da kann man dann schön auf LinkedIn mit flexen und kann dann sich bei allen bedanken, die einem auf den Weg begleitet haben und kann dann sehen, wie die Leute auf inspirierend klicken.
Gleich morgen erstmal machen.
Das ist wirklich ganz, ganz große Comedy. Das gefällt mir sehr gut.
Habt ihr nicht auch Zertifizierungen, die ihr einfach, also nicht wegen einer Anforderung gemacht hat, sondern einfach, weil ihr Bock drauf hattet?
Aber völlig auch wieder fernab vom Thema. Ich habe irgendwann mal eine Final Cut Pro Zertifizierung gemacht, weil es dafür danach einen Gutschein gab für ein Plugin, wofür ich wirklich keine 80€ ausgeben wollte. Aber auch das, nein. Nee, ich bin wirklich Modus Self-Taught und so. Also das beißt sich dann auch so alle paar Jahre, wenn du dann wirklich halt mal einen Kunden hast, der das gerne zertifiziert haben möchte und dann muss ich dem irgendwie Links zu Fehlproduktionen und öffentlichen Berichterstattungen schicken, die ich mal gemacht habe, dann glaubt er mir das auch. Aber ja. Aber ansonsten nicht weg. Also doch, warte. Ich mache aus Spaß mal alle paar Jahre die LPICs mit, wenn ich auf irgendwelchen Konferenzen bin.
Ich wollte gerade sagen.
Siehste. Habe ich auch gemacht.
Ja.
LPIC 101, 102, November 2006 in Köln. Auf Papier.
Cool.
Ich schwöre heute noch, weil in dem Raum war halt so ein großer Messeraum mit Bestuhlung und dann wurden da Prüfungen abgehalten und da konntest du dann LPIC 1, LPIC 2, da konntest du ein paar Betas machen und ich schwöre heute noch, dass Per Heinlein zwei Reihen weiter saß und eine Beta-Prüfung gemacht hat.
Das ist sehr wahrscheinlich sogar, weil er ja auch im Prüfungsausschuss, glaube ich, drin sitzt, beziehungsweise bei der Entwicklung der Prüfung involviert ist. Aber was Marco sagt, ist definitiv wahr. Also ich war auch dieses Jahr auf einer Konferenz, wo es Gratis-Zertifizierungen gab und das waren halt Prüfungen, die sonst so $300 oder €300 kosten und ich war in dem Thema sattelfest, habe mich reingehockt und habe die halt einfach gemacht. Das ist für mich so, ja, nimmst du halt mit. Und wenn es irgendwo so eine Windows 95 oder 3.1 Zerti gäbe, die würde ich auch mal just for fun machen, aber da würde ich vermutlich mit 0 Punkten durchrassen. Und ansonsten ist das jetzt nicht so meine Hobbybeschäftigung, Zertifizierung zu machen.
Es klingt so, als müssten wir da was enablen. Claudia, welche legst du denn freiwillig? Ich höre das gerne ab.
Ist jetzt, freiwillig öfters gerne, überhaupt nicht mehr. Aber es gab mal den Zeitpunkt, da habe ich tatsächlich freiwillig den MCSE Productivity gemacht. Den hat keiner von mir gefordert, den braucht man nicht für einen Partnerstatus. Ich wollte einfach nur Exchange können. Ja, und dieser Study Guide, der ist da wirklich auch sehr, sehr, sehr griffig. Hat man viel draus gelernt. Okay. Und am Ende wollte ich darüber ein kleines Zertifikat haben. Aber das war 2018. Das ist also wirklich schon eigentlich nicht mehr wahr. Ja, heute sind wir am Hamsterrad.
Hoffentlich nicht mehr.
Ach, was für ein trauriges Ende jetzt. Entschuldigung.
Was für ein Downer noch. Ja. Nein, aber ich glaube, wir können zusammenfassen, dass es je nach Hersteller eben variiert, wie sinnvoll oder unschön die Rahmenbedingungen sind, ja, also ob man Schulungen erst besuchen muss, um die Zertifizierung machen zu können, ob es niederschwellige Angebote gibt, ob man dazu genötigt wird, zweimal alle 5 Jahre das zu verlängern. Ich glaube, es ist schon dahingehend positiv, weil es einen dazu zwingt, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen. Das ist ja prinzipiell was Schönes. Aber man muss sich, glaube ich, dessen bewusst sein, dass es auch je nach Hersteller und Thema auch gerne mal als Cash-Cow genutzt wird. Und solange man da keinen direkten Nutzen hat, weil man das nachweisen muss oder weil man einfach gerne Bock hat, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, dann kann man es, glaube ich, in Frage stellen, ob man das machen möchte, ob man sich diesem Hamsterrad geben möchte. Ich würde das, glaube ich, gar nicht so negativ sehen. Also ich habe sehr viel dadurch gelernt, bin da auch dankbar für, dass ich da die Option habe, aber das ist, glaube ich, das, was man auch selbst draus macht, ne? Was man macht und was man vor allen Dingen nicht macht. Ich möchte auch nicht jede Zeit die machen.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. An der Stelle sollten wir auch aufrufen, bitte schickt uns eure Prüfungserfahrungen oder wie ihr das jetzt dazu gerne als Kommentar unter dieser Folge oder per E-Mail an domian@faxinformatiker.de. Das ist wahrscheinlich ein Thema, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, aber wir werden es vielleicht auch nochmal in diesem Format aufgreifen. Genau, ansonsten kommt gerne in unseren Chat unter faxinformatiker.de/chat und schickt uns bitte auch weiterhin eure Anekdoten und Horrorstories, damit wir hier nicht nur Review passieren müssen, womit wir unsere Zeit verbracht haben, sondern auch sehen können, wo es bei anderen vielleicht mal nicht so gut lief. Schickt uns das alles sehr gerne. Dann, Falk, Claudia, Patrick, Christian, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns hier in ein paar Wochen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.